Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geht jetzt wieder los.
Wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist der 2. Mai 2021, ein Tag nach der Tag der Arbeit. Ist der Sonntag?
Nach den Straßenschlachten in Berlin. Wir begrüßen euch zum großen Sonntagspodcast.
Ist denn noch überhaupt Straßenschlacht oder ist das schon wieder out? Das macht doch eigentlich keiner mehr, 1. Mai Straßenschlacht, oder?
Das ist so 2009, das macht keiner mehr in Berlin. Inzwischen sind hier ganz andere Gesetze und Regeln. Es ist nämlich tatsächlich leer auf den Straßen ab 22 Uhr in Berlin. Es ist Sonntag, ich begrüße genauso wie mein Kollege Jan Böhmermann euch ganz herzlich nochmal. Ich bin gestern wiedergekommen aus dem Saarland. 7 Stunden Autofahrt, es war ein Höllenritt. Es ist wirklich die längste Strecke. Jetzt bin ich wieder in Berlin, kaum 24 Stunden hier und bin schon völlig gestresst, abgekämpft und gleichzeitig müde. Wie geht's dir?
Ja, ich bin auch abgekämpft. Ich habe so einen leichten Reizhusten, der nichts mit Corona zu tun hat. Ich wurde diese Woche 3-mal PCR schnell getestet und irgendwie, PCR-Test und einen Schnelltest auch noch. Ich habe so einen leichten Heuschnupfenhusten und ich werde auf der Straße ganz komisch angeguckt von den Leuten. Ich habe zwar dieses tolle, übrigens, bitte schreibt mir nicht, wie dieses Medikament heißt, was ich jetzt verschreibungspflichtig bekommen habe gegen Heuschnupfen. Es wird natürlich keine Medikamentenempfehlung hier in der Sendung stattfinden. Dafür ist der Hausarzt zuständig. Ich huste immer so komisch auf der Straße und dann gucken mich Leute an und dann sage ich immer schon, kein Corona, kein Corona, kein Corona.
Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Oh, heute ist mir der Klassiker passiert an der Aral-Tankstelle, Jan. Hä? Tatsächlich. Ich stehe an der Kasse am Abtrennen, wo man warten muss. Ja. Vor mir eine Frau. Sie redet laut mit dem Mann, den ich kenne, dem etwas korpulenten, süßen Monchichi, der da arbeitet bei Aral hinterm Tresen. Mhm. Und ich sehe, sie hat keine Maske auf. Und er sagt, ich kann sie hier nicht bedienen. Sie müssen eine Maske aufsetzen. Sie hält einen super langen Monolog. Ich gucke sie mir an. Sie sieht ein bisschen aus wie Linda Zervakis. War sie aber nicht. Ja, aber sah so.
Das kann ich sie nicht erlauben. Die hat einen neuen Job bei ProSieben. Die kann sich jetzt nicht zu Beginn gleich so ein Corona-Ding leuchten.
Obwohl, sah aus wie die ältere Schwester. Also nicht, hatte auch überhaupt nicht die Eleganz und so von Linda Zervakis. Aber tatsächlich, da kann jetzt Linda Zervakis nichts für. Und sie fängt an, dass sie an nichts glaubt, an diesem ganzen Quatsch, an die Diktatur. Sie hält, und was macht der Typ, anstatt sie rauszuschmeißen? Hm. Ich bin direkt rausgegangen. Ich wollte mir eigentlich hier einen kleinen, so einen Ingwer-Shot nur kaufen. Also. Da fahre ich für immer in die Tanke ran. Und ich bin einfach rausgegangen. Ich wollte das nicht mehr anhören. Und da habe ich noch aus dem Fenster gesehen, wie er sie dann trotzdem bedient hat, natürlich, weil er irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, weil er lieber kleiner, dicker Teddybär ist, der da arbeitet bei Aral. Und das war dann auch so, das gibt's auch nur in Berlin. Im Saarland haben sie alle brav Maske getragen, wirklich.
Ja, in Berlin, diese widerständige Hauptstadt. Aber wie funktioniert denn die Ausgangssperre in Berlin ab 22 Uhr? Geht das oder geht es nicht?
Ich war gestern, ich habe nur mal geguckt, es war nichts los. Es ist wirklich hier anscheinend, keine Ahnung, ob heute ist die Nacht zum 1. Mai, machen wir mal ganz, wir sind der gläserne Podcast, es ist Freitagnacht und bis jetzt ist es hier wirklich verdammt ruhig. Ich glaube, die Leute sind auch einfach gebrochen nach einem Jahr. Das hängt nicht damit zusammen, dass sie sich alle an diesen Maßnahmen hängen, sondern dass sie alle einfach langsam aufgeben und lethargisch werden und einfach zu Hause bleiben, weil es kein anderes... keine Vision mehr gibt. Und dich, dir sehe ich auch gerade, deine Gläser in den Augen.
Ich bin richtig durch. Ich hatte einen langen Tag heute früh aufgestanden und irgendwie abgespannt. Und ich weiß, dass das Licht am Ende des Tunnels nah ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie so, ich bin so runtergezogen von diesem ganzen Driss.
Ich bin auch runtergezogen. Ich bin auch von unserer Diskussion, die wir letzten Sonntag hier in der Sendung hatten, über dieses Thema, über das ich gar nicht mehr reden will, nicht irgendwie erfreut rausgegangen, weil man mal Dampf abgelassen hat, sondern danach fühlte man sich trotzdem auch irgendwie und denkt so, ach, dieser ganze Scheißdreck, der herrscht, diese ganzen Streitereien, dieses ganze Zerwürfnis, dieses gesamte Anklagen, die ganzen stereotypischen Sätze, Applaus von rechts, das ist das, ihr seid faschistoid, all diese Sätze, das ist die Narrative, all diese Wörter, das alles, was seit Monaten also rumgeschossen wird, was so in der Luft liegt, das zermürbt und ermüdet mich sehr.
Wir können ja vielleicht eine neue Rubrik einführen, dass wir Wörter, die wir nicht mehr hören können, einfach verbieten und dass wir hoffen, dass die Leute das dann befolgen. Also das Wort Narrativ zum Beispiel.
Narrativ,
ist wirklich so ein 2017er Povi-Ding irgendwie, was irgendwie wahrscheinlich aus Amerika hier reingeschwappt ist. Narrative. Framing ist für mich auch ganz weit vorne. Wie ist denn da das Framing?
Oh, Framing.
Das ist Framing.
Aber auch Applaus von der falschen Seite ist auch trotzdem ein Satz, auch alles Sätze. Aber Narrativ, das Schlimme ist ja auch noch, dass in diesem Jahr ganz viele Leute, die normalerweise überhaupt keine Ahnung von Politik haben und so, politisiert wurden und auf einmal denken, sie sind jetzt politisch, wenn sie Narrativ sagen. Und jeder Arsch benutzt dieses Wort und denkt, er ist sofort im Game drin. Du brauchst nur 3-4 geile Standardsätze und bist auf alle Fälle in dieser großen Diskussionsgemeinschaft, in der du dich auf vielen Social-Media-Ebenen bewegen kannst. Es ist alles aber, es sind morphische Felder in der Luft, die damit gefüllt werden, mit dieser negativen Scheiße. Und die atmen wir ein. Genauso wie den Coronavirus atmen wir diese negativen Elektrizitätsfelder, Spannungsfelder
und
ein, oder?
Und gegen diese negative Scheiße gibt es leider keine Impfung, anders als gegen das Coronavirus. Ich fand aber das Framing und die Narrative von der Berliner Zeitung nochmal, um ganz kurz unseren, also ich bin immer noch Fan, das ist mein Lieblingsrechtsmediziner im Tatort und ich finde es toll, dass er direkt nochmal irgendwie mit dem Schwung der letzten Woche 6 neue Tatort-Verträge unterschrieben hat, glaube ich. Es gibt 6 weitere Tatorte mit Axel Prahl, dem sehr guten Axel Prahl und dem noch viel besseren Jan-Josef Liefers. Das Narrativ der Berliner Zeitung, Cover, plötzlich Staatsfeind. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber wenn ein Tatort-Rechtsmediziner Fragen hat, wie das ist, wenn man wirklich irgendwo Staatsfeind ist, einfach eine Mail schreiben an post@ollischulz.de. Du kannst dann ja einmal weiterleiten an jemanden, der das
Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe tatsächlich gestern den Account erstmal dicht gemacht.
Weißt du auch gesagt, oh nein, echt jetzt?
Na, weil ich musste, bitte schickt mir keine Mails mehr. Natürlich haben genug Spaßvögel jetzt mir wieder mal versucht in irgendwelche Pornobörsen und so. Manchmal bin ich auch echt naiv. Ich weiß, dass wir viele Zuhörer haben, aber manchmal denke ich wirklich, wir sind eine große Familie. Und dann bin ich hier auch so, wenn wir das viele Wochen machen und denke so, wenn ich so sage, ey Leute, macht das mal bitte mit, dann machen die das auch nicht. Aber natürlich haben wir auch 19-Jährige, die haben natürlich voll Bock. Und ich bin jetzt bei Heiße Früchtchen angemeldet, bei allen möglichen Live-Camps und bei
dabei hast du die alle schon durchgeguckt.
Das ist und dabei war ich da überall schon. Weißt du, herzlich willkommen zurück, Herr Schulz. Dass ich schon seit 5 Jahren das alles abgegrast habe und jeder Börse abgeschmettert wurde.
Leute, das ist so. Leute, Männer ab 40 könnt ihr nicht mehr im Internet bei irgendwelchen Börsen anmelden. Wir haben wirklich alles schon gesehen.
Wir haben alles schon gesehen, alles schon probiert. Und haben uns dann doch entschieden, alleine zu sterben. Ey, ich habe gestern Abend mal wieder richtig lachen müssen und ich weiß gar nicht, ob du, da haben wir
hast du ja gestern auch Inder geguckt gestern Abend oder was?
Anime Comic Serie, aber ich habe mal South Park geguckt, eine Folge, und ich musste sehr sehr lachen und ich muss sagen, das ist ja wirklich eine der letzten Bastionen an unkorrekten Humor, die immer noch straight durchziehen. Was ich da in der ich habe die Staffel 20 angefangen, Folge 1. Da sind gleich so viele Verweise zum aktuellen Zeitgeschehen, obwohl es glaube ich schon 4 neue Staffeln gibt oder so. Und ich wollte dich nochmal fragen, wie war das nochmal? Du bist South Park Fan gewesen oder nicht?
Ja, ich habe das als Jugendlicher geguckt, so mit 19, 20.
Ich fand's da doof, weil es nur auf Deutsch übersetzt auf RTL lief. Jetzt auf Englisch finde ich's großartig.
Ich fand's damals auch doof, weil es übersetzt wurde. Ich habe dann so Mitte der 20er habe ich das geguckt und hab's dann irgendwann aus den Augen verloren, weil mir die Animationsqualität irgendwie nicht gepasst hat. Das ist mir irgendwie zu billig gemacht. Das hat mich so ein bisschen abgestoßen. Und dann kam halt irgendwie Family Guy, das habe ich echt staffelweise weggefressen. Dann habe ich Rick and Morty entdeckt und ich konnte Family Guy nicht mehr gucken. Also Rick and Morty war für Family Guy das, was Family Guy für die Simpsons war. Und die Simpsons waren eigentlich das auch, was irgendwie, also als die ersten frischen Staffeln der Simpsons aus Amerika rübergekommen sind, im Originalton, habe ich South Park eigentlich nicht mehr geguckt. Das fand ich dann irgendwie uninteressant.
Wirklich? Aber South Park kam nach Simpsons doch eigentlich, also chronologisch gesehen. Also
ja, ich finde so die guten Simpsons-Staffeln, so ab Staffel 15 bis so 20 oder so.
Naja, ab Staffel 9
sind ja, oder ab gut. Staffel 9, also die wirklich guten 8, Dinger.
9, 7, das sind schon richtig geile
Staffeln. Und ich weiß nicht, die ganzen Classics mit der Magnetschwebebahn und sowas, sind alles okaye Folgen. Ich meine, so die richtig gut waren die so, finde ich, zwischen, na gut, vielleicht 10 und 25 und so.
Das finde ich interessant, dass South Park immer noch so völlig unantastbar ist. Da gibt es so unkorrekte Sachen. Die würden jedem um die Ohren fliegen, wenn man das hier in einem deutschen Format unterbringen würde. Die haben sich so freigespielt und es war relativ erfrischend, sich mal wieder das anzugucken. Also ich würde jedem mal empfehlen, Staffel 20 Folge 1 anzugucken. Ein kleiner Einwurf meinerseits. South Park, echt unterschätzte Serie.
Ja, ich hatte diese Woche mein kleines Comedy-Erlebnis am Donnerstagabend tatsächlich, als Maybrit Illner mit der unglaublichen Kombination Boris Palmer, Peter Tschentscher, Jan-Josef Liefers, Wolfgang Kubicki und Maite Nguyen Kim da saß und sie war wirklich die Einzige, die da irgendwie einigermaßen die Stimme der Vernunft hat erklingen lassen. Und dann hatte ich die Alternative, entweder ZDF gucken und dann bin ich aus Versehen auf eins gerutscht und habe dann da Dieter Nuhr sitzen sehen. Und ich finde es wirklich ganz toll, was Dieter Nuhr macht. Also ich bin ein Riesenfan seit Stunde eins. Aber also die Grundlinie der Comedy ist eigentlich nur, dass er sagt, er versteht nicht, was Cis-Männer sind, was POC bedeutet. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich weiß, warum du das machst, aber wäre nicht ein Ausweg aus dieser endlosen Witzschleife, in der du dich
sich da befindest, zu informieren,
wenn du dich einfach mal informierst.
Und ich wusste das auch lange nicht.
Also informieren ist das eine. Oder das andere ist, es einfach ignorieren. Weil wenn es dir offensichtlich scheißegal ist, dann kannst du einfach auch scheißegal sein. Und man kann übrigens auch super leben, wenn man keinen Bock auf die Kategorisierung hat und wenn denkt, ach komm, genauso wie ich esse auch Fleisch. So, und ich weiß, das ist nicht
richtig. Ja, ich habe auch übrigens keinen Bock auf diese Kategorisierung, aber ich nehme mir das jetzt auch nicht so zu Herzen wie Dieter Nuhr, der, glaube ich, jede Woche das gleiche Programm
jede Woche auch und jede Woche dann immer wieder sagt, ich verstehe es nicht, meine Liebe. Dann liest doch, du bist doch ein gebildeter Mann, du wolltest Lehrer werden. Wenn du was nicht verstehst, dann liest es doch. Oder lies dich mal, informier dich doch einfach. Und wenn du was nicht verstehst, aber es dich so interessiert, dann stimmt was mit dir nicht. Also diesen Konflikt muss man mal auflösen. Es ist doch überhaupt nicht lustig. Und man sitzt die ganze Zeit davor und denkt...
Es ist ja eigentlich Comedy oder Satire, aber eigentlich ist es nur, was ihn alles ankotzt. Und das hier, pass mal auf, und das jetzt hier und so, ne?
Ja,
das
und der will die Twitter-Bubble anpieksen, aber wenn selbst die Twitter-Bubble keinen Bock mehr hat, sich drüber aufzuregen, dann weiß man, dann sollte man vielleicht einfach weiterziehen. Vielleicht woanders hingehen, wo es lustiger ist.
Ist auch mühselig, finde ich dann so, ne? Weil da gibt's immer noch einen großen Tipp von Olli Schulz, einfach keinen Twitter-Account, bist du freier Mensch. Und wenn du willst, dann gehst du da rein.
Ja, das schicken aber, wenn du kein Twitter-Account hast, so Leuten, die sich dann darüber aufregen, schicken das doch dann irgendwelche Wichser zu, damit die wollen, dass man sich aufregt, oder? Sag doch mal.
Ein paar Wichser machen das. Ein paar Wichser schicken mir Screenshots.
Da gibt's wirklich das sind Spalter, das sind für mich, in meinen Augen sind das Wichser. Und ich wirklich, Dieter Nuhr, einer der größten deutschen Komiker, und ich finde es wirklich toll, dass es wirklich in der ARD, im ZDF Menschen, ein komplettes das politische Spektrum. Ich finde es auch schön, dass es Comedy gibt für einfach Hausmeister über 65. Das muss es auch geben. Das ist auch eine Marktlücke. Das ist auch eine auch was.
Ich habe das auch ein bisschen. Ich habe auch gesappt diesem Programm und habe dann auch gesehen bei Maybrit Illner, dass Jan-Josef Liefers jetzt zum fünften Mal in der Talkshow saß, um wieder zuzugeben, dass er eigentlich gar nicht weiß, warum es geht.
Und das war das Problem also bei Maybrit Illner. Es hätten alle sich mit Argumenten bewaffnen können, wenn ich Jan-Josef Liefers so rasend ahnungslos, der weiß ja gar nicht, was er will. Da kann man auch nicht mal was gegen sagen, weil wenn man was dagegen sagt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Der ist leider einfach völlig
das habe ich nämlich durcheinander. Gesagt, ich möchte auch nicht mehr rumschlagen. Ich muss auch sagen, dass ich die Leute, die von diesen Schauspielern Berufsverbot finden, auch richtig scheiße finde. Leute, die jetzt
wer,
nur
aber
aufbauen
darüber. Berufsverbot
aber ich weiß auch nicht, wer das gewesen sein sollte.
Ja eben, diese Phantomdebatten, ganz ehrlich, dieses Rumgeopfere.
Die Sache ist, dass hier immer gleich so, es war ja auch so Morddrohung bei Merit Becker, aber das steht auch nur in der Bild-Zeitung. Und ich glaube, Merit Becker hatte selber überhaupt keinen Bock, so wie ich die einschätze. Da hat die keinen Bock, mit der Bild-Zeitung da irgendwie
instrumentalisiert zu werden. Ja, und ganz ehrlich, Leute, die wirklich Morddrohungen bekommen und Leute, die wirklich Sicherheitsschwierigkeiten haben, glaube mir, Olli, das wirst du nicht in der Bild-Zeitung lesen. Das ist einfach selten.
Ja, und das ist irgendwie alles ein bisschen sehr, sehr, aber wie gesagt, es ist alles sehr zermürbend und sehr, sehr ermüdend.
Ja, ich hoffe, dass das auch vorbei ist.
Weil eine Sache, das wollte ich gerade sagen, bei dieser ganzen Diskussion, ich habe bis heute nicht, man kann sagen, wir haben uns zu doll, ich hab liebe Grüße an Norbert, mit dem ich eben gerade noch eine Mail geschrieben habe. Ich habe Leuten angeboten, wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt mir, wir haben zwei Leute geschrieben, einer von Norbert, mit dem ich hin und her geschrieben habe, bin jetzt auch müde, Norbert, ich muss gleich pennen, aber ganz liebe Grüße. Und er hat sich bedankt und der hatte eine andere Meinung als ich und wir haben uns darüber ausgetauscht und ich finde, das geht alles. Das ist nämlich auch so, diese Schlachten über Schlagzeilen oder sich vom Weiten irgendwas zuwerfen. Ganz oft könnte man viele Sachen durch ein gutes Gespräch nämlich aushandeln.
Ja.
Wirklich. Oder auch klar machen. Aber es wird nicht gemacht. Ich habe nämlich bis heute nicht verstanden, warum es bei dieser ganzen Aktion ging. Was wollten sie verbessern? Was? Worum ging's? Das hat mir immer noch kein... Jetzt sagen sie alle, ja, nicht die Kritiker schreiben, nicht jeder, der die Regierung kritisiert, ist gleich rechts. Nein, meine ich, wir kritisieren doch auch, jeder kritisiert, die machen viel Scheiße, aber diese Aktion hat einfach keinen Sinn gehabt.
Reicht
auch langsam.
Es reicht langsam und wirklich, die Aktion haben dann eben auch nicht mal die Leute selbst verstanden und die da mitgemacht haben und ich glaube, es ist einfach nur, da hat sich einfach Frustbahn gebrochen und ehrlich gesagt, wir haben das auch schon vor ein paar Wochen gesagt, es ist wirklich diese Phase der Pandemie, wo alle auf dem Zahnfleisch gehen, die ersten Leute aus dem Bekanntenkreis werden geimpft und da müsste ich mal ganz kurz eine Theorie mal hinlegen. Ich glaube nämlich, dass Folgendes passiert, wenn man eines Tages geimpft ist. Das Erste, was ich gedacht habe, jetzt mal ganz ehrlich, als rauskam, fuck, eine weltweite Pandemie rollt auf uns zu. Das Allererste, was ich ganz kurz gedacht habe, scheiße, hoffentlich kriege ich die Krankheit nicht und sterbe. Und das war auch das Erste, was ich sofort wieder verdrängt habe, weil es tausend andere Sachen gibt, über die man danach gedacht hat.
Hoffentlich. Ich habe mich die ersten zwei Wochen in Frischhaltefolie eingewickelt, wenn ich rausgegangen bin. Also jetzt nicht ganz, aber so im übertriebenen Sinne, ja, ganz ehrlich.
Ey, wie oft ich mir die Hände gewaschen habe. Ich habe mein iPhone desinfiziert. Mehrmals am Tag.
Ich auch. Peinlich. Aber das mache ich immer noch gerne mal.
Wie peinlich. Nee, aber da, ich glaube, dass nämlich, wenn du dann die Impfung reingepfeffert bekommst, egal ob Astra oder Astra oder Bex oder Hagebeck, Maibock,
Oder ja, Holzen-Urbock.
Holzen-Urbock. Annalena Urbock. Oder BioNTech. Das Erste, was du dann wieder denkst, das ist nämlich alles verschüttet. Ein Jahr lang hat man diese eigene Angst um sich selber, dieses sehr egoistische, was die meisten Leute abgelegt haben im Laufe der Pandemie, weil sie sich um so viele Dinge gekümmert haben. Also um ihre Familie, um ihren Job, weil sie andere Sorgen hatten, weil vielleicht wirklich Leute im Bekanntenkreis erkrankt sind, weil es einen nervt. Aber dieser Gedanke, scheiße, mich kann's treffen, dieser leichte Druck, unter dem wir seit einem Jahr stehen, ich glaube, mit der Impfung fällt der von einem ab. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die ich jetzt kenne, die sich eine Spritze reingedrückt bekommen haben, die haben gesagt, das ist wirklich ein kurzes Gefühl der Euphorie, weil man das dann wieder ganz kurz erinnert, dass es ja eigentlich auch natürlich etwas ist, was einen selber schützt und dass man diese Sorge dann erstmal schon mal nicht hat. Und das ist, glaube ich, eine große Befreiung. Und ich glaube auch, dass die Zahl der Impfgegner in den kommenden zwei Monaten rasant fallen wird. Sehr viele Menschen werden auf einmal angesteckt von der guten Laune im Freundeskreis. Warum bist du gut gelaunt? Ja, ich bin geimpft worden heute. Oh. Mhm. Und das, ja, war auf Zeit überhaupt nicht weh. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt sicherer, weil ich muss zwar noch eine Maske tragen, aber ich kann mich mit der Scheiße nicht mehr anstecken. Und selbst wenn ich angesteckt bin, dann
gibt's. Was wird mit den Menschen, die ich habe irgendwie gestern noch einen Bericht gesehen über die Impfung, irgendwo im WDR, einen sehr aufschlussreichen Bericht. Und darunter stehen aber dann auch wirklich 2000 Kommentare mit Leuten, die sagen, ich lass mir die Scheiße nicht impfen. Was, also das ist ja auch so eine Sache, dass es nun mal auch einen ganz großen Anteil an Menschen gibt. Jan hat gerade einen Niesanfall.
Weißt du warum? Ich habe nämlich eben schon wieder schon zum zweiten Mal diese Bulli-Sendung geguckt, LOL. Diesmal im engeren Familienkreis habe ich gesagt, oh komm, das zeige ich euch jetzt mal. Und da musste ich wieder so lachen, dass ich auch einen Niesanfall bekommen habe im Heuschnupfen. Ich muss mir mal kurz Taschentücher holen.
Na, du bist ja richtig Fan von der Serie.
Halt die Fresse, das ist wirklich echt.
Nein, ist ja gut.
Sorry, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
Nee, aber ich finde das dann auch immer so sehr ernüchternd zu sehen, wie viele tausende Leute da unterschreiben, ich lass mir die Scheiße nicht spritzen und so und mit einer wahnsinnigen Angst dem gegenüberstehen. Und ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen Versagen der Regierung, dass wir irgendwie nicht genug Informationen bekommen haben und vor allen Leuten, die Angst haben, durch diese ganzen Horrormeldungen mit AstraZeneca, die Leuten, die natürlich irgendwie nicht so viel, die einfach nur sicher sein wollen und auch alte Menschen uns so ganz schön verunsichert haben.
Ja, ich kann
bedauerlich.
Das Politik ist irgendwie Kommunikation, glaube ich. Vor allen Dingen, zumindest habe ich das in der Pandemie gedacht, es wäre viel Schaden abgewendet gewesen, wenn die Kommunikation ein bisschen straffer und organisierter
gewesen wäre. Der nächste Regierungssprecher wäre vielleicht geil Udo Lindenberg oder so. Also echt, ich will jetzt in den nächsten Wochen richtig hart für euch, aber die Nachtigall fliegt noch immer für euch. Deswegen.
Ich finde das eine wahnsinnig faire Geste, dass Armin Laschet Friedrich Merz in sein Team geholt hat. Und ich finde es wirklich toll. Zwei starke Männer, die jetzt auch noch hast du es mitbekommen am Montag mit dem Verfassungsgericht, das Urteil? Das ist schon ziemlich krass.
Wegen Umweltschutz?
Wegen Fridays oder for was? Future. Ja, die jungen Aktivistinnen von Fridays for Future haben geklagt beim Verfassungsgericht, dem Bundesverfassungsgericht, mein Lieblingsgericht, weil die einfach so geile Kostüme haben.
Und weil die geile rote Roben haben.
Ja, in purpurrot mit einem Jabot vorne dran.
Ja, und was man hinten nicht sieht, ist aber der Aufkleber von Burger King, also die Aufnäher. Die haben die nämlich gesponsert.
Ja, und die tragen traditionell seit den 50er Jahren darunter auch gar nichts. Das ist wirklich komplett nacki da. Das ist ganz wichtig, damit das Recht wirklich komplett unbelegt.
Die Frauen haben oft einen Strap-on darunter. weil die da die Hosen anhaben vor Gericht.
Ja, auf jeden Fall hat der erste Senat vom Bundesverfassungsgericht, meinem Lieblingsgericht in Karlsruhe, der Stadt des Rechts, übrigens, ey, was für eine geile Idee eigentlich, dass sie gesagt haben, pass mal auf, wir machen das jetzt hier alles in Bonn oder dann später in Berlin, aber das Recht, das sitzt weiterhin in Karlsruhe.
In Karlsruhe.
Weil da geht nämlich echt die Zeit noch so ein bisschen anders. Und dann sitzen die da unten, haben diese Klage bekommen. Und es geht darum, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr verabschiedet wurde.
Zu lasch ist.
Es ist zu lasch. Sind wir
beim Wort lasch.
Und der Gedanke ist total interessant, dass nämlich in dem Klimaschutzgesetz, dass das zur Folge hat, dass Menschen, die jetzt leben, sich zu wenig einschränken müssen. Und dadurch, dass wir uns zu wenig einschränken müssen, werden die Einschränkungen der Menschen ab 2030, also der jungen Leute, die jetzt geklagt haben, umso stärker. Das heißt also, eine komplette Neudefinition des Begriffs Freiheit, also eher sowas Freiheit wie so ein Sparguthaben, dass Freiheit nicht nur im Moment zählt, sondern dass Freiheit, dass meine Freiheit auch dann endet, wenn die Freiheit der nachfolgenden Generation beschnitten wird. Und das ist ein eigentlich revolutionärer, fantastischer Gedanke. Und ich habe mich total gefreut. Das war sehr, kam sehr zögerlich. Am Montag hat das Bundesverfassungsgericht diese Meldung allerdings auf Deutsch und auf Englisch bei Twitter gepostet. Und da dachte ich schon, oh, das machen die super selten. Hab's mir dann durchgelesen und dachte dann so, ach du Scheiße, das ist tatsächlich ein total neuer Gedanke und das ist, ich glaube, das ist eine kleine Revolution tatsächlich. Da kann man sich jetzt nämlich nicht mehr rausreden als Politiker, dass man sagt, ja, ja, wir machen das schon, wir kümmern uns schon drum, mit dem Braunkohleausstieg und so. Das kommt dann alles 2035, wenn wir irgendwie eh aus dem letzten Loch pfeifen. Nee, das muss alles jetzt gemacht werden, weil die Freiheit ist quasi etwas, was nicht nur im Moment gilt, sondern auch über die Zeit verteilt und eben auch für Menschen, die jetzt bereits leben, die davon
später... Aber was heißt das genau, dass die jetzt mit einem neuen Umweltkonzept ankommen müssen, dass das neu erarbeitet werden muss?
Genau, also die müssen jetzt vereinfacht gesagt ein neues Klimagesetz entwickeln, das die Lasten, die Freiheitseinschränkungen gerechter verteilt. Also dass wir heute uns... Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, man kann doch jetzt was tun. Warum machen sie das denn nicht? Es ist einfach unbequem, es ist blöd im Wahlkampf das jetzt zu machen, es ist nicht opportun, es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Lobbyinteressen, die dagegen sprechen. Das hat mich nämlich gewundert, dass alle Leute, die dieses Gesetz verzapft haben, gesagt haben, ein tolles Urteil vom Verfassungsgericht, gut, dass sie das gesagt haben. Und ich stand davor und dachte so, hä, Peter Altmaier,
ja, das ist
hast das Gesetz doch beschlossen. Wenn du dich jetzt auch darüber freust, dass das Gesetz einkassiert wurde, wer hat denn das Gesetz eigentlich gemacht? Und ich glaube, das ist ein von Lobbyinteressen geprägtes
Gesetz. Nee, das ist einfach Gesetz. So jetzt so, ja, wir sehen das total ein Glück, das ist ein Weckruf. Das ist ja auch immer ein gutes Wort, was man benutzt wird. Das ist ein Weckruf für uns, wir müssen uns jetzt hinsetzen, müssen nochmal neu die Pläne überarbeiten. Ja. Das sind dann immer die gleichen Sätze. Nervt auch ein bisschen. Aber mal gucken, was es bringt. Keine Ahnung.
Ja, aber das hat zum Beispiel zur Auswirkung, dass wenn wir jetzt über Pandemie nachdenken für die Zukunft, ne, also wenn dieses Grundkonstrukt, was das Verfassungsgericht da mit diesem Urteil in die Welt gesetzt hat, also wenn wir jetzt über Pandemie nachdenken, dann können wir nicht mehr sagen, ja, wir kaufen dann irgendwann Tests und Masken, wenn die nächste Pandemie kommt, sondern nein, wir sind jetzt in der Lage vorzusorgen. Wir wissen, dass eine Pandemie in Gefahr ist und dass auch uns demnächst oder irgendwann wieder eine Pandemie drohen kann, wenn diese überstanden ist. Das heißt also, wir müssen jetzt anfangen, dafür Geld zur Seite zu legen, damit eines Tages, wenn in 20, 30 Jahren das nächste Mal Corona oder irgendwas anderes über die Welt rollt, die nachfolgenden Generationen darauf vorbereitet sind, weil wir vorgesorgt haben. Wir wissen ja, dass es passieren kann.
Und das war ja nur eine einmalige Sache jetzt wahrscheinlich, die ganze Nummer. Ja,
es kommt alle 100 Jahre, das nächste Mal im Jahr 2120.
Und wenn wir schon alle nicht mehr sind,
dann sollten wir mal Masken haben.
Ja, ja, also das fand ich auf jeden Fall, irgendwie war das ein schöner Wochenstart und das Tolle, wenn das Bundesverfassungsgericht was sagt, ist, dass die haben bei Twitter einfach ausgeschaltet, dass man darunter was antworten kann. Die posten nur die Meldung und die schalten alle Kommentare aus, weil die sind das höchste Gericht. Die machen also quasi Mic Drop, mit jedem Tweet Mic Drop.
Take it or leave it. Diskussion mehr.
Ja, wirklich. Stell mal vor, du
hast. Hier ist jetzt mal Ende mit allem. Geh doch mal Ende mit Twitter jetzt.
Stell mal vor, du hast einen Job, wo die Grundeinstellung deines Jobs ist, ich habe das letzte Wort. Das geht eigentlich nur Papst, Bundesverfassungsgericht.
Und bei uns im Podcast.
Und das Einzige, was ich wirklich dem Verfassungsgericht ein bisschen neide, ist, dass sie ein Jabot tragen können. Und wir leider noch keine Podcast-Uniform haben. Aber wäre das nicht was Spotify uns zu unserem Jubiläum schenken könnte?
Ey,
so ein grünes Jabot?
Die wir da immer tragen,
wenn wir öffentlich auftreten.
Nur bei der Sonntagssendung.
Nee, wenn wir öffentlich auftreten, dass wir so ein Jabot, so ein grünes Jabot haben.
Ja. Ja, ich finde wieder ein individuell gestaltetes, mit so kleinen Sachen drauf auf den Ärmeln, so, die so für uns selber stehen und so.
Ach so,
bei dir wären das dann so Kroketten und so. Das ist so kleine Sachen.
Ich bin heute übrigens echt an einer großen Krokettenbestellung vorbeigeschrammt. Gut, dass du das sagst, ja lustig. Ich hatte vorhin überlegt, zu meinem Lieblingsgriechen zu fahren, hab dann aber gerade noch im wahrsten Sinne des Wortes vorher ganz knapp die Kurve gekratzt, weil ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt mal auf meine Linie achten. Ich habe mich jetzt gewogen. Ich weiß, wie viel ich wiege.
Und?
Dann sagst du das öffentlich?
86 Kilo.
Oh, ich wiege 20 Kilo mehr als du.
Ernsthaft?
Ja, nicht ganz. 104 wiege ich jetzt.
104?
Ich bin aber auch, nee, du bist fast genauso groß wie ich, ne? Oder?
Ja, aber ich hab sonst immer, bin ich so bei 81, 82 gewesen, jetzt wiege ich 85.
Nee, ich wiege 100, ich glaube, 100 wiege ich so.
Vielleicht 2 Zentner.
Zwei Zentner, Mann. Du, da bin ich jetzt wiedergekommen nach 9 Tagen aus dem Saal, 11 Tagen aus dem Saarland. Und ich habe eine Sache gewusst, bevor ich weggefahren bin und auch zurückkam. Es schwante mir so schon, ich habe den Müll nicht runtergebracht.
Oh nein.
Die große Mülltüte, die dampfende Mülltüte, die schon als ich hier gewohnt habe, nach Erbarmen geschrien habe, dass ich sie endlich entsorge, war immer noch 11 Tage hier. Oh, da schließe ich die Wohnungstür auf, gehe den Flur längs und höre schon so Geräusche in der Küche.
Oh.
Und dann mache ich die Tür auf und dann hat sich aus dem Müll, aus den Essensresten, aus dem ganzen Scheiß so ein Tier geformt, so ein Mülltier, so ein schleimiges, wie so eine Wurst, mit so einem Gesicht wie Helmut Schmidt, mit so einer Schiebermütze auf und so einer Kippe an der Seite.
Und das war gerade dabei, eine Kamera aufzustellen und sich an der Schauspieleraktion für YouTube zu beteiligen.
Ja, genau. Und war gerade dabei, ich muss hier jetzt mal, ich habe einen Anruf gekriegt vom Tatortregisseur, ich muss hier mal unbedingt mitsprechen, so eine Schiebermütze, also das sah aus wie so, war aus allen möglichen Müllsachen so, und das war so ein Klartextsprecher. Und jetzt wohnt er hier bei mir, der Typ. Jetzt habe ich den hier, so ein Mülltyp, so Müll, also Müllmonster.
Starke rechte Stimme, das wird immer gesucht in großen Meinungsmedien, die starke rechte Stimme.
Und die dann nur als Müllmann habe ich jetzt hier, also eine Müllfigur, die jetzt so konservative Sachen den ganzen Tag
erzählt. Ja, aber kann der nicht zum Beispiel mal im Streitressort von der Zeit irgendwie mal mitsprechen, das ist keine Ahnung, das Mülltier von Olli Schulz gegen, keine Ahnung, Lars Weißbrot und es geht ums Thema Wissenschaftsgläubigkeit. Wie?
Jetzt gerade sitzt er im Wohnzimmer, guckt Lanz.
Ey, ich sagte das, Markus Lanz hat seine goldene Zeit noch vor sich. Alle sagen,
nee, der ist gerade, ey, ganz ehrlich, Markus Lanz immer mal hier, aber ich weiß noch, wie du den damals mit deiner damaligen Partner abgefeiert hast in dieser Talksendung. Dann war eine Zeit lang bei Wetten, das nicht mehr der heiße Boy und jetzt hat er sich zu einem souveränen Abendjournalisten.
Markus Lanz ist einfach ein absoluter Goldstandard, der deutsche David Letterman für mich.
Der hat bestimmt noch eine hohe Potenz.
Das glaube ich nicht, der hat keine Zeit dafür, der muss sich vorbereiten. Der muss sich eigentlich 3 Tage senden und 4 Tage vorbereiten. Der hat keine Zeit für so Banalitäten wie Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Markus Lanz.
Das gibt's gar nicht mehr in dem Leben der Großen da oben.
Nee, ne? Markus Lanz ist tatsächlich in der Form seines Lebens, aber ich prophezei dir, der hat die goldenen Zeiten noch vor sich. Weil ich glaube, der hat echt das Zeug. Und der ist ja wahnsinnig jung. Ich glaube, der ist Anfang 20 erst. Das sieht man ihm gar nicht an, oder denkt man gar nicht. Der ist wahnsinnig jung noch. Der hat ganz früh angefangen. Der war mit 11 schon im Stimmbruch. Das sind diese Südtiroler Gene. Und hat, glaube ich, mit 19 Wetten, das moderieren. Es ist ja Anfang 20 und macht 3-mal die Woche wirklich eine tolle Sendung und ich gucke das total gerne und das ehrlich gesagt, mich stört das überhaupt nicht, dass kein Publikum dabei ist. Muss man eh mal sagen, bei vielen Talkshows, wo dann immer bei Anne Will schon diese...
Da guckt man immer diese dummen Fressen an von den Leuten und sagt, warum sitzt du eigentlich um 8:45 da abends irgendwo in Stahltwiete in Altona? Ich weiß ja, ich war ja ein paar Mal da. Ey, das ist nun wirklich der unglamouröseste Platz, um irgendwo abends nochmal hinzufahren. Weil da fährt auch gar kein Bus und nichts.
Werden die von der Mönckebergstraße weggekeschert oder wie kommt ihr da überhaupt hin?
Meine Mutter war da auch schon bei, hat sie mir erzählt. Ich so, nein.
Ist, da gibt's ja irgendwie Butterkuchen und ein Glas Säckchen und dann sitzt man da
mal. Mit ihrer besten Freundin war sie ein paar Mal bei Land, hat sie mir gesagt.
Aber das ist doch irgendwas.
Und dann sag ich, sag mir das doch, ich war doch schon ein paar Mal da. Ich kann nicht, dachte auch so, ach nee, wir haben dann so, haben uns da mal angemeldet und wollen es mal sehen. Meine Mutter war da. Ja, das finde ich aber irgendwie süß auch. Und das hat sie, glaube ich, hat sie lange von mir verheimlicht, weil sie genau weiß, dass ich so urteilend bin, immer mit so Fernseh- und Mediensachen.
Aber das ist tatsächlich nicht mehr so wie früher. Früher konnte man bei Lanz noch sein Buch in die Kamera halten. Inzwischen kannst du dein Buch in die Kamera halten, aber nur, wenn du dich zu tagespolitischen, aktuellen Themen auch dabei äußerst. Und da habe ich immer absolut keinen Bock drauf. Warst du schon mal in einer Talkshow, weil du wirklich Bock hattest, deine Meinung zu irgendwas zu sagen? Weil ich war das noch nie.
Ja, ich war einmal bei Stefan Raab bei dieser
Politsendung. Ach so, ja, stimmt, bei der Wahlsendung, stimmt.
Und da war ich einmal und da habe ich am Ende, ich hätte fast gewonnen, ich habe nur einmal, da wurde ich so müde, da sollte ich sagen, sollten Politiker jetzt besser, anders sein oder genau wie früher, so charismatisch und da habe ich eine mediokre Antwort gegeben. Bei den anderen Fragen habe ich mega geglänzt und Sido hatte eine Woche nach mir dann, glaube ich, die 500.000 oder 200.000 Euro, die man da gewinnen konnte, abgestaubt. Und ich habe einmal was falsch gemacht, weil ich einfach auch kein Distanzläufer bin, weißt du, ich habe nur meine schnellen 5 Minuten.
Du bist ein Gepard.
Muss ich erstmal wieder
durchatmen. Du bist ein Gepard. Du bist das schnellste Tier der Welt, aber nur auf einer Distanz von 500 Metern.
Genau. Aber, und wenn es auf Langstrecke geht, da kann ich nicht. Da bin ich auch so ungeduldig. Das liegt aber, dass ich so ungeduldig bin.
Ja.
Jan, ich war im Saarland, deswegen packe ich heute auf die Fidi und Bomsi-Liste eine Punkband, die heißen Pasco. Die kommen aus Saarland oder so. Das ist so eine Ecke, Rheinland-Pfalz, Saarland. Ich weiß gar nicht, ob da gibt's bestimmt so großen Hass, aber das Saarland hat sich echt von seiner besten Seite präsentiert. Du würdest das erleben, Jan, von der Natur her. Und ich packe Pasco
mit dem
Song. Ja?
Es ist ein wunderschönes
unfassbar schön.
Ja, wunderschönes unfassbar schön. Bundesland. Entschuldigung.
Und auch dieses Verkorkste der Menschen so, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. So, Saarland, dafür will ich nächstes Mal mit dem goldenen Löffel vom Bürgermeister der Stadt irgendwie begrüßt werden. Ich packe Pasco mit dem Song Kriegerin von ihrer letzten Platte rauf. Geile Deutschpunk-Band. Dann packe ich rauf Matze Rossi. Der hat einen neuen Song gemacht, den ich sehr schön finde. Der heißt Die Vögel fliegen himmelwärts. Liebe Grüße an Matze Rossi. Wir haben uns schon mal gesehen. Und dann noch eine Band, die nicht wirklich aus dem Saarland kommt, aber gleich da so an der Ecke. Vielleicht, glaube ich, der einer aus der Band. Walter Elf, ehemals auch Spermbirds. Ich glaube, fast die identische Besetzung gewesen. Deutschpunk-Band auch gewesen. Und eine Platte habe ich damals geliebt. Die hießen Homo Sapiens. Und den Song, den ich von dieser Platte raufpacke, heißt Achtzil Linda Sticht von Walter Elf, die es, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr gibt und die Spermbirds, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Ach, ich bin raus. Die drei Songs heute auf die Fili- und Bumsi-Liste. Schön, dass euch Greta von Fleet so gefallen hat. Und jetzt hat mir eben gerade einer einen Screenshot geschickt, dass die Band sich bei uns beiden auf Twitter, geh mal auf Twitter, du hast doch Twitter, ja. Greta von Fleet hat sich bei uns bedankt, dass wir die neue Single auf die Fili- und Bumsi-Liste gepackt haben.
Und das hat tatsächlich, das wollte ich gerade sagen, das haben Travis auch getan. Ich habe einen meiner Lieblingssongs von Travis nämlich Battleships auf die Liste gepackt und dann ich guck nicht richtig, bedanken sich Travis dafür und weil ich so geflasht war und Greetings here to Travis and here I put another song from the album The Boy With No Name auf die Liste von Travis, nämlich einen wunderschönen Song. Ich hatte diese Woche wieder so ein bisschen New York Sehnsucht und das ist, ich weiß, das kam übrigens gut an, dass ich mal ein bisschen eine offene, zärtliche Seite von mir gezeigt habe, dass ich gesagt habe, dass ich wirklich Fernweh habe und einfach gerne da wäre, manchmal, wenn man da so abends in der Ausgangssperre in seiner kleinen Einzimmerwohnung sitzt mit der Pantry-Küche und das einzige zur Unterhaltung die Spülmaschine ist, die wieder mal nicht funktioniert, weil der Abfluss verstopft ist. Da wünsche ich mich manchmal nach New York und diesen Song von Travis, der heißt New Amsterdam, ist vom Album The Boy With No Name, packe ich mit Grüßen an Travis mit drauf.
Genau, ganz liebe Grüße. Dann packe ich noch einen Künstler rauf. Mit ihm habe ich auch schon gespielt. Der hat sich auch bedankt. Da war ich auch ganz, ganz glücklich. Jetzt inzwischen ist er echt ein richtiger Star, finde ich. Sam Fender und Hypersonic Missiles packe ich auch noch auf. Spitzensong. Ihr braucht neue Musik, ihr braucht gute Musik. Deswegen hauen wir heute mal richtig raus. Es ist fest und flauschig. Es ist die große Sonntagsaufgabe. Wir haben heute mal wieder eine alte Rubrik rausgegraben. Die kommt gleich nach der Pause. Jetzt lehnt ihr euch zurück. Es gibt endlich mal wieder, ihr wisst schon, was kommt.
Leute. Es wirklich wird eine mega Sendung heute.
Genau, wir haben Bock, ihr habt Bock, wir geben Gas. Ich habe auch noch eine ernste Story, wo du so ein bisschen therapeutisch für mal heute reagieren musst.
Oh, ich bin gespannt.
Du bist, glaube ich, der schlechteste Therapeut, den man haben könnte.
Das denkst du, mein Therapeut findet mich super als Therapeut.
Gut, bis gleich.
Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst, Leute, versteht das endlich, macht euch frei. Ich habe DSDS verloren, na und? Ich habe Millionen Werbedeals verloren, na und? Ist mir egal. Ich habe einen auf den Kopf bekommen und bin wieder aufgestanden. Du kannst mich nicht kaputt machen. Keiner kann das. Nur der liebe Gott irgendwann mal. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Da sind wir alle gespannt. Ja, bleiben am Ball.
Sehr, sehr gespannt. Fest und Flauschig.
Liebe Grüße.
Es ist der 2. Mai, wo auch immer du bist, Michael Wendler. Ich hoffe, dir geht es gut, psychisch und finanziell.
Ich wollte sagen, liebe Grüße an Friedrich Paravicini, der dieses kleine Stückchen für uns zusammengebastelt hat.
Ich dachte, du hast irgendwie so einen Telegram-Channel zusammen mit Michael noch irgendwo, wo ich austauscht.
Nee, wir arbeiten jetzt an seiner großen Comeback-Single.
Michael Wendler jetzt als einfühlsamer Singer-Songwriter mit guten deutschen Texten.
Ich habe ihm gesagt, er soll jetzt zurückkommen als Armani-Rocker.
Ja, aber oder mit so einer Armani-Sub-Brand, mit so einer Untermarke.
Oder wenn er die Bochum covern würde, einfach von Grönemeyer, 1:1.
Und Grönemeyer könnte nichts dagegen machen. Weißt du noch, wie Heino einmal diese ganzen irgendwie Ärzte und Rammstein gecovert hat? Und wegen dieser GEMA-Regelung, wenn du einen Song nimmst und den nicht veränderst von der Komposition her, sondern den einfach nur nachsingst mit deinem Label drauf, kannst du nichts machen. Dann ist einfach... Kannst du nicht verbiegen.
Du kannst auch die Mona Lisa einfach nachmalen. Nach 70 Jahren ist immer da hier rechte Urheberrechte weg. Da kannst du es nachmalen und sagen, das ist die echte. Beweis doch mal, dass die andere die echte ist. Das ist
ein sehr schönes Beispiel. Muss ich jetzt gerade ein bisschen lachen. Ich habe eine positive Nachricht, Olli, ganz kurz, die ich in die Runde schmeißen möchte. Noch ein großer weißer alter Cis-Mann, über den wir heute reden. Hans-Georg Maaßen, der Mann, der das Bundesamt für Verfassungsschutz, unseren Top Inlandsnachrichtendienst, wirklich in eine Liga, in die Champions League der Nachrichtendienste nach oben gefickt hat, die internationale. Dieser Mann war so gut, dass er dann irgendwann gehen musste, dass selbst Horst Seehofer nicht ausgehalten hat, wie gut er ist. Und jetzt ist er als Bundestagskandidat wieder angetreten, nachdem er eine kurze Schleife gedreht hat über Telegram-Channel und das Verschwörungstheoretiker-Internet, ist er jetzt wieder da für die CDU. Und ich denke mal, das ist wirklich, der wird nochmal ordentlich Helium in den Heißluftballon pusten, der ohnehin Armin Laschet in ungeahnte Höhen katapultieren wird, jetzt wo Friedrich Merz auch noch mit drin ist. Friedrich Merz, Armin Laschet und Hans-Georg Maaßen für die CDU im September.
Die drei Musketiere.
Das ist die Zukunft der jungen Menschen, die sich bestimmt wahnsinnig darauf freut.
Also es ist eine Möglichkeit.
Ja, und ich frage mich, ob die das Urteil vom Bundesverfassungsgericht am Montag schon aufgenommen haben und was eigentlich diese drei, die drei Stooges, Armin, Friedrich und Hans-Georg, damit machen. Ob die jetzt irgendwie sagen, nee, machen wir nicht, weil am Klimawandel sind die Ausländer schuld? Oder was ist jetzt der Spin von Hans-Georg Maaßen?
Habe ich keine Ahnung.
Wahrscheinlich, weil sagt er dann, China ist schuld oder sowas. Dann macht er so ein außenpolitisches Ding draus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass in Thüringen jetzt für die CDU als Direktkandidat für den Wahlkreis, ich glaube Altenburg? Was für ein Wahlkreis ist es denn? Warte, ich sehe es gerade. Moment, es ist der Wahlkreis Südthüringen. Da tritt jetzt Hans-Georg Maaßen an und toi, toi, toi. Er lebt letztlich den Christian Lindner Lifestyle. Fallen, aber wieder aufstehen. Das macht einen echten Kämpfer aus.
Aber er hat erstaunliche Kenntnisse über deinen Kontostand. Und das musst du mal, das gibt dir hoffentlich zu bedenken.
96 Millionen Euro hat er im Internet rausgefunden. Dieses Hacker-Genie.
Naja. Liebe Zuhörer, es gibt alle lieben Tiere, bis auf Jan Böhmermann. Deswegen lasse ich Ihnen nicht jede Woche, sondern immer mal wieder gerne die Texte zu einer ganz beliebten Rubrik vorlesen, weil er hat eine wahnsinnig schöne Erzählerstimme. Auch wenn er sonst wenig Empathie hat für alle Lebewesen auf diesem Planeten, eins kann er warmherzig vorlesen. Und deswegen wird es heute mal wieder Zeit für
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Eine Hund namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Whoa-oh-oh.
Ja, und heute geht es um den Kaiman Sammy.
Ja, kennst du den noch von früher? Hast du die Schlagzeile noch im Kopf?
Ich kann mich sogar noch an die Filmaufnahmen erinnern. Ich weiß noch, dass wir damals öfter mal mit der Familie in Norddeutschland, in Bremen, in der Nähe von Bremen, gibt es ein paar Baggerseen von alten Kiesgruben. Und da sind wir auch immer rumgeschwommen. Und da gab es dann damals so eine große Kaimanangst. Also es wurden, als der Kaiman Sammy im Dormagener Baggersee gefunden wurde, gesichtet wurde, wurden in vielen deutschen Baggerseen auf einmal Kaimane gesehen. Sowas wie Ungeheuer von Loch Ness, aber es gab natürlich nur ein Original.
Der Kaiman Hier geht's Sammy. Jetzt los. Es gibt also eine kleine Nachricht, ich glaube aus dem Tagesspiegel ist die Nachricht, die nochmal ganz schön diesen Fall zusammenfasst.
Genau. Die Bestie im Baggersee, das Ungeheuer von Loch Neuss. Vor 20 Jahren begann in einem Baggersee in Dormagen, südlich von Düsseldorf, die Jagd auf Kaiman Sammy. Es war das Sommerspektakel des Jahres 1994 und die Mutter aller Krokodilmeldungen. Besitzer Jörg Zaas war sein Reptil bei einem Ausflug an den Baggersee ausgebüxt. Die Jagd auf den damals 80 cm langen Kaiman Sammy mit den bernsteinfarbenen Augen. Oh la la. Sexy. Hielt die Nation in Atem. Das war noch ein Sommer, wo nicht mehr los war als ein Kaiman im Baggersee. Da hätten das wir mal eine Pandemie gebraucht.
Ja, stell dir das mal vor.
Wenn du da ein richtiges Ding gerissen hättest, 94, dann wärst du jetzt ein Star. Es ist nicht das erste Mal, dass Jörg Zaas gemeinsam mit Sammy einen Ausflug an den Baggersee bei Dormagen machte. Seinen 80 cm langen Brillenkaiman, das war vor Erfindung der Kontaktlinsen für Kaimane, musste ihn noch...
Der ist eine Hipsterbrille getragen.
Er führte seinen Brillenkaiman aus der Familie der Alligatoren an einer Hundeleine dabei. Sammy lief bei mir in der Bude frei rum, sagt Zaas, ein damals arbeitsloser Elektriker. Der hat bei mir im Bett gepennt. Bei einem Sonntagsausflug am 10. Juli 94 entwischte der Kaiman seinem 22-jährigen Halter und verschwindet im Nievenheimer See. Der Badesee wird gesperrt, obwohl Zaas beteuert, der ist absolut zahm. Der greift mit Sicherheit die keine schwimmenden Leute an.
Und auf den Lars, wie heißt der Typ nochmal?
Jörg Zaas,
Legende. Der hat auch noch ein Foto, wie er mit dem Taucher zusammen den Sammy sucht.
Ja, und jemand mit diesem Urteilsvermögen, ein Mann, der seinen Kaiman bei sich im Bett schlafen kann, dem glaube ich blind alles.
Der wohnt bei mir in der Bude, der zahlt sogar Miete.
Es ist wahrscheinlich auch mehrmals der Satz gefallen, der hat mehr Angst vor Menschen als der Mensch vor ihm. Nee, andersrum.
Der hat mehr Angst vor dir als du vor ihm.
Der hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Was man übrigens auch bei Wildschweine sagt, wobei ich an dieser Stelle mal sagen kann, dass bei Wildschweinen stimmt es definitiv nicht. Das ist eine Urban Legend, die Wildschweine in die Menschenwelt eingesetzt haben, damit die quasi mit zwei Wildschweinen reichen eigentlich, um eine Menschengruppe zu übermannen. Das ist eine Jagdtaktik. Du hast mehr Angst vor denen als du, als der von dir. Der hat mehr Angst vor dir als du von ihm. Ist eine Legende, die Wildschweine in die Menschenwelt gebracht haben, damit Wildschweine 2-1 uns Menschen fertig machen, nachts auf dunklen Feldwegen, wenn wir da langlaufen. Zack, wie viele Menschen einfach verschwinden, weil Wildschweine die fertig machen. Die werden nie wieder gefunden, ehrlich.
Weil die auch auffressen, den Menschen.
Nee, und diese Keiler, diese Zähne von Wildschweinen, da buddeln die wirklich 6 Meter tiefe Löcher und da werden die Menschen drin verscharrt, wenn sie die leer gegessen haben.
Die Dinger sind echt nicht zu unterschätzen. Ich habe so ein grausames Video mal gesehen, möchte ich jetzt nicht erzählen.
Also wirklich, Wildschweine sind die Werwölfe des Waldes.
Sind die Wackelhühner, Wackelhahn, der Rackelhahn.
Rackelhähne.
Na, ihr kleinen Racker. Lies mal weiter.
Okay, Entschuldigung. Doch auch die Lockrufe von Jörg Zars können den ausgebüxten Kaiman nicht zurückher bewegen. Was hat er wohl gerufen?
Ey! Sammy!
Du kommst sofort her! Und das kleine richtig! Das gibt richtig auf die Fresse!
Hätte so ein LED-Blinkehalsband sich bei Amazon bestellen sollen, wie die ganzen verwirrten Hundebesitzer im Wald. Experten aller Art eilten nach Dormagen, um die Stadtverwaltung bei der Echsenjagd zu beraten. Wünschelrutengänger. Was denn noch? Wer wäre Experten aller Art? Kaiman-Experten?
Uri Geller kam.
Die Filialleiter der örtlichen Fielmann-Filiale um den Brillen-Kaiman ein kostenloses Sportgestell, eine Sportbrille
anzubieten, oder als Werbeträger.
Der braucht Sportbügel.
Der hält das doch so gar nicht aus. Die fällt ihm doch da vom Kopf.
Gibt es eigentlich noch Sportbügel? Gibt es noch Sportbügel im Brillenwesen?
Ich glaube wenig.
Glaube ich nicht. Ne? Das ist mittlerweile alles irgendwie mit
Moses Malone, der Basketball, die Legende, der hat früher noch Brillengestelle in den 70ern getragen.
Sportbügel. Ihr habt Sportbügel. So, weiter geht's. Schließlich gehen die Verantwortlichen mit Gewehren und Restlichtaufheller auf Alligatorpirsch. Bei Nacht funkeln die bernsteingoldenen Kaimanaugen verräterisch im Wasser. Man gehe mit 99%iger Sicherheit davon aus, dass das Tier tödlich getroffen war, vermeldet Polizeisprecher Walter Streeck, der Vater von Hendrik Streeck. Dann der nächste Satz. In der folgenden Nacht wird Sammy wieder unversehrt gesichtet. Die Streecks.
War wie Phantomas.
Die Streecks. Immer für eine gute Prognose da. Mit der Hand eingefangen ist die Überschrift. Auf öffentlichen Druck verzichtet die Stadtverwaltung auf weitere Versuche, dem Kaiman nach dem Leben zu trachten. Es ist das frühe Chico-Syndrom. Da hat sich irgendwann so eine Kaiman-Lobby gebildet. Lass ihn leben, Sammy.
Und das vor Twitter, ja, genau. Ja.
Am frühen Morgen des 15. Juli 1994 steigt der 36-jährige Sporttaucher Helmar Reinicke ins Wasser. Auch geil, dass alle Namen immer ausgeschrieben werden. Ja. Bewaffnet nur mit einer Taschenlampe. Nach 1,5 Stunden entdeckt er den entkräfteten Sammy und fischt ihn problemlos aus dem See. Er kam dann auf den Arm und ich traute meinen Augen nicht. Das Tier wirkte sehr zufrieden, berichtet Reinicke erstaunt. Jörg Zars ist glücklich, sitzt aber nun durch die Einsatzkosten auf einem Schuldenberg. Sein Kaiman bekommt er nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf nicht zurück. Medienstar Sammy erhält im Tierpark Falkenstein im Vogtland im Osten eine neue Heimat. Angewachsen auf eine Länge von 1,50 Meter, zieht der Kaiman 2006 aufs Altenteil in eine Alligatorfarm nach Hessen. Dort stirbt Deutschlands bekanntestes Sommerlochtier 2013 im Alter von 24 Jahren. Was wow. Das ist eine wirklich Gänsehautgeschichte. Das war
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ein Hund namens Beto.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ey, müsste auch mal wieder gespielt werden. Immer noch gut. Und ich freue mich schon auf die Mails von den Leuten, die mir sagen werden, dass Flipper kein Fisch ist.
Ja, das freue ich mich jedes Mal. Ich weiß auch jedes Mal, wenn ich es höre, weiß ich genau, wieder 5 Idioten im Instagram-Posteingang.
Ja, aber Flipper ist gar kein Fisch.
Ach. Das ist wirklich, Flipper ist kein, dass Delfine keine Fische sind.
Wenn man den ironischen Gag im Jahre 2020 immer noch nicht bringen kann, wenn das noch zu viel ist, dann vielleicht auch nochmal einen Podcast-Wechsel machen. Sag ich jetzt mal ganz hart zu den
Hörern. Es ist nicht zu spät für einen Podcast-Wechsel. Einfach mal was Neues. Einfach mal den Podcast wechseln. Was ist los?
Da fällt mir ein, wir haben eine Nachricht von Carlo von Tiedemann bekommen, der sich empört hat, dass du gefragt hast, gibt's den eigentlich noch?
Das war doch ein Scherz, Carlo von Tiedemann. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist
ja, guck mal hier, ganz kurz, hier mal hier.
Das bitte nicht.
Das ist mir auch so unangenehm, aber.
Das ist ein Witz gewesen, Carlo von Tiedemann.
Ja, nur ganz kurz.
Uhu und hallo.
Und ich hab zurückgeschrieben, das finde ich, warte mal.
Ja, du, ganz kurz, kannst du mal fürs Fest- und Flauschig-Protokoll festhalten, dass Olli Schulz und Carlo von Tiedemann sich gegenseitig Sprachis schicken.
Euch, natürlich gibt es mich noch. Es wird mich auch noch in 25 Jahren geben. Jungs, ich bitte euch, natürlich gibt es mich noch.
Ach, das ist schon.
Es wird mich auch noch in 25 Jahren geben.
Ey, ganz weißt du, was Carlo von Tiedemann
wirklich... Ich habe so geschrieben, natürlich gibt es dich noch in 25 Jahren. Ich habe dich seit der Geburt in meinem Herzen, lieber Carlo. Ganz liebe Grüße.
Liebe Grüße auch von mir. Das war ein kleiner Jokus, ein kleiner Spaß. Und Carlo von Tiedemann hat wirklich eine so toll gereifte Stimme im Barrick.
Ja, ach, finde ich auch. Der kann für mich auch... Der müsste mir vorlesen eigentlich.
Ja, und weißt du, ich habe gerade gedacht an den Sprecher in der Wasserbahn auf dem Bremer Freien. Markt, der, ich glaube, in diesem Jahr hoffentlich nicht zum zweiten Mal in Folge ausfällt. Weiß ich nicht, ist im Oktober das große Volksfest in Bremen. Die Osterwiese ist zweimal schon ausgefallen, jetzt der Freimarkt hoffentlich nicht. Und da gab es früher eine Wasserbahn und da gab es immer so ein Trapper, der da oben stand, so ein Animatronic, und der hat mit so einer markanten Stimme immer, hinein in eine andere Welt. In so einer ganz kurzen Schleife. Das war wahrscheinlich auch nur so eine 30-Sekunden-Sprache, die den ganzen Tag in Schleife lief. Und Carlo von Tiedemann könnte wirklich für jedes zweite deutsche Abenteuerfahrgeschäft auf dem Rummelplatz jetzt mega geile Sachen sprechen. Und überhaupt mal Hans Petsch, hab ich letztens bei Spotify gehört.
Oh,
ey, Hans Petsch, mal ohne Witz, da gehen so viel, das ist wie bei Ratatouille.
Das ist in der DNA drin, weil man das hat der Geburt Petsch. Ernsthaft, das ist so schlimm, was da für Gefühle hochkommen. Da bist du 6 Jahre alt.
Genau, wer ist denn eigentlich der aktuelle Hans Petsch? Welche Stimme ist die Stimme, wo unsere Kinder oder eure
also
Kinder
ich
da draußen...
Christian Brückner ist immer noch eine krasse, geile Stimme, obwohl der nicht mehr so viel spricht, glaube ich.
Wie heißt denn nochmal der Vater von Ben Becker und Merit Becker?
Otto Sander. Ich höre gerade, das habe ich gerade vorhin gehört, ist kein Witz, und zwar die Aufzeichnung des Casanovas gelesen von Otto Sander, der ja eine sehr tragische Geschichte, aber auch eine große Verklärung, das ist ja der große, ich meine, der hat viel rumgebumst, aber hallo, ey, der hat mir, aber er war auch immer jemand, der die Frau vorbereitet hat dann für den Ehrenmann danach. Die waren immer verknallt in ihn, haben aber gemerkt, er ist ein brüchiger Typ, und am Ende war ja sehr oft gebrochen. Er ist auch an gebrochenem Herzen gestorben. Es ist eine lange... Otto Sander liest das alles. Es ist sehr, sehr interessant. Otto Sander ist auch eine Stimme, wirklich Wahnsinn.
Ja,
und Ben Becker hat ja auch so eine Stimme, nur der hat leider irgendwie... Der will lieber gerade im Zirkus Roncalli jonglieren üben, oder so habe ich in so einem Video gesehen.
Nee, der ist gerade... Der dreht gerade in Baden-Württemberg irgendwas und hat sich kürzlich in erstaunlich guter Bildqualität bei irgendeinem Revolverblatt im Internet im Livestream gemeldet. Auch eine geile, ambivalente Position hatte der zu dieser ganzen Josef Liefers-Geschichte. Seine Schwester hat ja mitgemacht, dann wieder zurückgezogen, und Ben Becker war eigentlich, das sah man ihm auch an, eigentlich alles ziemlich scheißegal, und am bemerkenswertesten ist, wenn ihr das Video mal rauskramt, wie er so als Clown geschminkt in dieser Trailertür steht, wie er seine Zigarette wegschmeißt. Der hat einfach so eine halb aufgerauchte Zigarette, die er einfach aus dem Bild rausschmeißt. Da wird nicht ausgedrückt vorher, der Stummel wird nicht klein gemacht, da wird nicht aufgeraucht, einfach mit Wucht ins trockene Gras in Baden-Württemberg geschmissen. Das ist Ben Becker, finde ich toll. Einfach so muss Schauspiel sein.
Ja, weiß ich nicht. Das hat er auch gemacht, um da vor der Kamera ein bisschen. Meinst ich werf du? Auch gerne. Ich habe früher auch gerne Zigaretten irgendwo hingeworfen, um Rock'n'Roll-mäßig.
Ja, habe ich das schon mal erzählt, dass ich beim Zivildienst eine Kollegin hatte. Ich sag mal ihren Namen jetzt mal nicht aussprechen, weil unsere Zivildienststelle beim DRK war klein. Ich habe Behindertenfahrdienst gemacht. Und wir hatten das war immer so eine Mischung aus Zivildienstleistenden, die da hin mussten, 13 Monate absitzen. Und die andere Hälfte waren Leute aus irgendwelchen sozialen Eingliederungsmaßnahmen. Das war noch vor Hartz IV. Das waren wirklich Leute, die entweder kriminell geworden sind oder vom Sozialamt zu irgendwelchen Maßnahmen gezwungen wurden. Und es wurde immer die Behinderten... Fahrdienstautos wurden immer besetzt, ein Zivildienstleistender, meistens irgendwelche schüchternen Abiturienten, und einer aus dem sozialen Eingliederungsprogramm. Ich hatte immer Glück, weil ich durfte immer fahren, weil mein Beifahrer selten eigentlich unbekifft zur Arbeit kam. Es war immer mega lustig, wir hatten eine super Tour, ich bin morgens um 8 losgefahren und bin einfach durch die ganze Stadt gefahren, und es gab eine Mitfahrerin, die hatte die Angewohnheit, die hatte ich ab und zu mal, wenn irgendwie einer krank war, die hat einfach immer ihren Müll aus dem Fenster geworfen, und ich musste heute immer, und zwar immer, wir sind gefahren und hat die irgendwie einen Snickers gegessen und jetzt Papier aus dem oder wir waren bei McDonald's und hat einfach 0,5er Cola und hat ihn noch so einen halbleeren einfach aus dem Fenster geworfen. Das war mitten in der Stadt.
Das ist mega asozial, ja.
Und das ist, also, aber so, aber wirklich.
Hast mit du
so
versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen?
Nein, mit einer Selbstverständlichkeit. Ich wusste genau, das ist wirklich, das ist schwerer, ist irgendwie Jan-Josef Liefers von Wissenschaft zu überzeugen, als irgendwie meine ehemalige Kollegin beim DRK in Bremen-Nord. Den Landesverband gibt's gar nicht mehr. Ich kann da, glaube ich, ganz offen drüber sprechen. Den Namen sage ich trotzdem nicht. Aber die hat einfach den Müll auf die Straße geworfen. Und das Ding ist, die hat auch in der Nachbarschaft gewohnt. Die habe ich später auch immer wieder mal gesehen, an der Bushaltestelle und sowas. Und ich musste echt immer oft daran denken, dass sie, und denk immer noch eigentlich fast einmal die Woche dran, dass es Leute gibt, die ihren Müll einfach auf die Straße schmeißen. Und dass es auch noch so Schuttablageplätze gibt oder im Wald manchmal Leute reinfahren und ihren Hausmüll auf Haufen
das
tun.
Das macht mich so aggressiv, Alter. Ey. Das, ich bin ja oft mit Juri unterwegs und wie viel Müll ich sehe, auf wirklich auch so vor allem in Brandenburg, so in den grünen Flächen, so, das finde ich auch übel. Ich finde aber, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich mit 17, 16, glaube ich, auch ein Asozialer war, aber man mit dem Alter auch wächst. Ich weiß nicht, aber heute kann ich es noch immer mehr irgendwie, irgendwas liegen lassen. Selbst als ich noch so viel geraucht habe, ich die Kippen da irgendwo unter der Bank gehabt, habe ich die sofort wieder hochgehoben, weil ich das nicht mehr geil fand. Das ändert sich alles auch in meinem Bewusstsein. Ich glaube, es kann oft sein, dass man auch, vor allem Jungs, glaube ich, mit 18 das geil finden, Assi zu sein, was aus dem Fenster zu schmeißen, Wagen
und
so.
Es sind vielleicht die fast 10 Jahre oder die 8 Jahre, die uns da trennen, dass ich bin wirklich, ich bin gerade so, als ich angefangen so bewusst über darüber nachzudenken, gab es gerade in Bremen den gelben Sack. Übrigens auch ein Müllkonzept, ich weiß gar nicht, ob es in Bremen überhaupt noch gibt. In Nordrhein-Westfalen, in Berlin gibt es die gelbe Tonne in beiden Bundesländern. Ländern, da gibt's das nicht. Aber in Bremen gab es eine ganze Zeit den gelben Sack und das waren dünne Papiertüten, dünne Plastiktüten, in die wurden Verpackungen reingetan und die musste man sich beim Kiosk abholen. Man hat so eine kostenlose Rolle gelber Sack bekommen, da musste man alles reinwerfen mit dem grünen Punkt drauf. Das Problem beim Konzept gelber Sack in Bremen war, das waren alles Leichtverpackungen aus Plastik, die hat man an die Straße gestellt und in Bremen ist es oft sehr windig und die wehten dann am Müllabholtag einfach durch die komplette Stadt und das wurde auch 10 Jahre nicht geändert. Ich glaube, das ist immer noch so, inzwischen muss man die irgendwo festbinden oder sowas. Der gelbe Sack ist ein absolutes Scheißkonzept. Und irgendwann hat er raus.
Die Idee war gut, die Welt noch nicht bereit, beziehungsweise es war nicht durchdacht genug.
Ja, und heute ist es wirklich so, Mülltrennung ist so echt in Fleisch und Blut übergegangen. Wie machst du es eigentlich mit Batterien?
Batterien bringe ich zu, wie heißen die nochmal hier um
Rossmann.
Die Ecke? Rossmann, genau.
Dussmann.
Hier, mach mal was damit. Stell mal, könnt ihr das Fensterscheibe stellen? Sind für Olli Schulz. Kultur, sind für Olli Schulz. Sind die alten Batterien.
Ja. Das könnte man nicht in Kindergärten einfach statt Kastanienmännchen einfach aus Batterien was basteln?
Ja.
Progressive. Ich habe mit den Kindern Batteriemännchen gebastelt.
Ihr habt doch hier so neue Schulkonzepte.
Herr Schulz, aus meiner Batterie läuft was raus von silbernen Gläsern.
Oh, das ist Quecksilber.
Das kann man weglecken.
Batteriemännchen.
Ich bin heute 7 Stunden Auto gefahren, ne?
Warum?
Das ist wegen Saarland oder was? Ist aus dem Saarland. Da hast du so viel Zeit zum Nachdenken, ne?
Ja.
Und da ist mir so eine ernste Geschichte aus meinem Leben erzählt, die ich dir heute mal erzählen muss, die aber keine moralische Sichtweise hat, sondern die einfach ab und zu mal hochkloppt, die wirklich traumatisch für mich ist. Und das mache ich ganz ernst.
Okay.
Ich bin mit 16 oder mit 15 konfirmiert worden und habe einen Typen da kennengelernt, der in der Konfirmationsgruppe bei mir in Stelling war, in dieser wahnsinnig hässlichen Kirche, wo man dann, glaube ich, 12 oder 16 Mal zum Unterricht musste und so wie oft zum... Bist du konfirmiert worden?
Nein, ich bin nicht getauft und gar nichts.
Naja, es gibt Konfirmationsunterricht, da war ein Klassenkamerad von mir, die anderen Leute kannte ich nicht. Und dann war da der besagte Marcel, mit dem ich mich sehr schnell angefreundet hat, weil der eine gewisse Ausstrahlung hatte. Der war genau wie ich jemand, der gerne Scheiße gebaut hat. Wir haben uns gesehen und haben sofort angefangen, diesen Unterricht zu sabotieren bei diesem alten Pastor. Und nach einer kurzen Zeit hat er mich eingeladen zu sich nach Hause. Er hatte damals schon, das war 1988 oder so, in Commodore.
C64.
128D.
Ah, okay.
Und er konnte damals schon, er hatte dieses Spiel 1942, wo diese Flugzeuge über England fliegen, Bomben. Und das hat er die ganze Zeit gespielt. Und er meinte, komm, das können wir zusammenspielen. Ich war total begeistert, hatte noch keinen Computer. Die meiste Zeit saßen wir in seinem Zimmer. Wir gingen zu ihm nach Hause. Er hat in Stelling gewohnt, nicht weit von mir entfernt. Es gibt an der Autobahn eine Art, so ein rotes, großes Haus, direkt an der Autobahn A7 Stelling. Oben, wo die Brücke, wo die Überdachung ist. Links war vor ein Stück Mediamarkt, hier Kieler Straße. Die Leute wissen, was ich meine. Und dann bin ich mit dem nach Hause gegangen und es war immer so ein langer Flur. Das erste Zimmer links war gleich sein Zimmer, sein Kinderzimmer. Wir saßen da stundenlang drin und ich hab den irgendwie sehr gemocht, obwohl der auch was wirklich Anstiftendes hat. Ich habe viel Scheiße mit dem gebaut. Ich habe sogar meinen Klassenkameraden, der eigentlich ein Freund von mir war, mit ihm gehänselt, weil er den nicht abkonnte. Hab mich von dem so ein bisschen leiten lassen. Man war so 15, 16, es war so eine Ein-Sommer-Freundschaft zu dieser Zeit, als wir dieses Konfirmationsunterricht gemacht haben. Und jetzt kommt's. Jetzt wird's echt unangenehm. Ich habe seine Eltern, seine Mutter nie gesehen. Aber sein Vater kam ab und zu rein. Und sein Vater war ein Typ im Unterhemd mit einem dicken Bauch, einem kleinen Brille, Schweineaugen, untersetzter Typ und stark alkoholisiert. Und wenn er ins Zimmer kam und Hallo gesagt hat, hat Marcel, so nenne ich ihn jetzt mal, Marcel gezittert. Und ich habe gemerkt, er hat richtig Angst vor ihm. Und zwar richtig Angst vor ihm. Und hat nur gesagt, hallo. Und wir haben sofort weitergespielt. Es gab keine Konversation. Mhm. Ich glaube, er hat mir mal erzählt, dass es nicht sein richtiger Vater war. Irgendwann saßen wir da und er spielt dieses Spiel wieder an seinem Computer. Und ich darf wieder nicht spielen, sitzt genervt daneben, denkt, warum komme ich eigentlich immer hierher? Der daddelt ja nur und ich sitze daneben. Kommt der Vater rein, stark angetrunken. Was macht ihr denn schon wieder hier für eine Scheiße? Hast du eigentlich das gemacht? Ich weiß nicht mehr, was er ihm gesagt hat. Jedenfalls haut er ihm direkt vor meinem Augen direkt eine mit der flachen Hand in die Schnauze, auf die Nase. Mhm. Wirklich, das hat so geknallt. Ich saß so daneben und ich habe wirklich gedacht, Alter. Und das habe ich lange verdrängt gehabt. Dem lief das Blut aus der Nase, tropfte auf die Tastatur und dann hat der Typ gegrinst und hat gelacht und hat dieses Spiel weitergespielt, ohne was zu sagen. Und ich saß daneben und sagte, du blutest aus der Nase, soll ich dir mal ein Taschentuch oder irgendwas holen? Ich weiß nicht mehr, wie das denn alles ausging. Ich weiß nur, dass wir irgendwie, nachdem der ganze Konfirmationsunterricht vorbei war, irgendwie unsere Freundschaft auseinanderging. Ich ging damals in die 9. oder 10. Klasse von der Gesamtschule Stellingen und nächstes Jahr bin ich aufs Gymnasium gekommen, in Mehe Wüstenfeld. Ich hatte Marcel seit ungefähr einem Jahr, seit wir konfirmiert sind, nicht mehr gesehen. Mhm. Er ging eine Klasse über mir an der gleichen Schule. Es war ein Zufall. Wir sehen uns, ich freue mich, ihn zu sehen und wir reden so und er hat, muss man sagen, somit das schönste Mädchen der Schule als Freundin gehabt. Wirklich, das schönste Mädchen damals oder ein sehr hübsches Mädchen. Und ich war da, hatte damals noch keine Freundin. Und auch alle haben ihn so ein bisschen bewundert dafür. Er ging eine Klasse über mir und er war nicht mehr mein Freund. Und ehrlich gesagt hat er bis auf die ersten 3 Tage kein Stück mehr mit mir geredet. Er hat sich nicht mehr für mich interessiert, weil er eine Klasse höher war. Ich musste nochmal diese Eingangsstufe machen, damit ich wirklich aufs Gymnasium komme. Da muss man so ein Jahr, wenn man eine Realschule hat, so ein Jahr in die 11. machen, das ich da gemacht habe. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, spricht sich rum auf dem Flur, Marcel hat seine Freundin verprügelt. Und alle in der Schule wussten das. Alle in der Schule, es hat nicht rumgesprochen, das war eine sehr soziale Schule, das muss man auch mal sagen, das ist auch Schulen, wo ich früher war, da wurde schon sehr früh über Gewalt und all so Sachen geredet. Das ist jetzt nicht nur, weil es irgendwie in Social Media, es war schon immer ein wichtiges Thema, finde ich, und ich war eigentlich an sehr guten Schulen, wo sehr viele Lehrer Aufklärung betrieben haben und wo so eine Sache auch zur Sprache kam. Marcel wurde von allen nach an diesem Tag gemieden. Keiner hat mehr mit dem geredet. Alle haben gesagt, er hat dieses Mädchen geschlagen. Sie hat sich von ihm getrennt. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber es hat sich rumgesprochen und es stimmte auch und er hat es getan. Und er hat die verprügelt wohl nicht nur einmal. Und hat dafür, glaube ich, seinen gesamten Freundeskreis verloren. Und in der Schule ist er in der Pause immer zum Laden gegangen, hat sich geschämt, hat mit niemandem mehr geredet.
Hat die Polizei was gemacht? War der vor Gericht oder so?
Ich weiß nicht, ob er vor Gericht war. Ich weiß das alles nicht, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass die Lehrer sogar, dass das ein großes Thema war. Er wurde zu Hause besprochen. Und es soll jetzt überhaupt nicht moralisch sein. Mhm. Aber diese ganze Geschichte ist mir wieder eingefallen. Und ich fand das damals wirklich so eine Gewalt. Ich kann mal sagen, wir sind, glaube ich, die letzte Generation, wo in der Mitte der Gesellschaft das noch halbwegs normal war, dass man Kinder geschlagen hat. Also nicht nur so, also auch nicht aus so einer, aber ich glaube, ich komme aus der Generation, also bei mir jetzt nicht unbedingt, aber doch in meinem Umfeld, so gab es öfter mal noch einen an den Kopf. So, es ist, glaube ich, die Generation, die letzte, wo das noch so war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich glaube, das ist keine Generationsfrage. Ich muss, glaube ich,
ich meine, das ist in der Mitte der Gesellschaft, dass das heute noch passiert.
Ich glaube, es passiert weiterhin. Ich glaube nur, dass wir einfach damals in einer sozialen Schicht waren, wo das einfach häufiger vorkommt. Und inzwischen sind wir schlauer und älter und sind vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Welt herausgetreten, ja, und kriegen das vielleicht nicht so mit. Ich glaube, dass Gewalt noch voll das Thema ist.
Auch absolut. Bei, aber ich glaube nicht mehr, dass das so, also da,
es wird nicht mehr so tabuisiert.
Ich wohne, ich bin ja eigentlich in einem kompletten Mittelstand so groß geworden mit meinen Eltern, so Gesamtschule, alles so, und das war noch alles so, es gab da alle mögliche, es gab, ich mag dieses Wort Unterschicht, also sozial schwächere Leute, Leute, die reich waren, man hat drüber geredet, es waren die klassischen 80er Jahre, es war Statussymbol, man hat alles so ein bisschen bewertet, das gehörte so dazu zu dieser Zeit, glaube ich so, man hat darauf geachtet, und ich glaube, dass es da noch mehr im Bürgertum normal war, dass man auch mal ein Kind, das glaube ich,
ich glaube, es war akzeptiert und es war nicht, das wurde nicht als Verbrechen wahrgenommen, und dass Kinder irgendwie ab und zu mal geschlagen werden mussten. Du hast recht, das ist eher, das war so eingesunken, und ich kann auch ganz viele Geschichten erzählen von Leuten.
Ja, ja, und ich würde noch mal ganz sagen, diese Geschichte erzähle ich jetzt nicht hier, um zu erzählen, du gibst Gewalt weiter, wenn du Gewalt erntest von deinen Eltern. Ich glaube, dass genug Menschen, die Gewalt erfahren haben, das an ihre Kinder nicht weitergeben. Ja. Trotzdem wusste keiner das an dieser Schule, was ich wusste über ihn, was ich über Marcel wusste, was ich mitgesehen habe, als ich bei ihm in dieser Wohnung war. Das habe nur ich gesehen. Aber ich war damals 17 Jahre alt. Ich hätte es auch nicht erklären können. Ich habe mich jetzt nicht weiter eingemischt. Vielleicht habe ich das sogar übel bewertet und meinte, ja, Marcel ist ein voller Schwein und so, dass er das macht.
Aber hast du den denn dafür innerlich, dann deiner Meinung nach,
aus heutiger Sicht... Ich habe ein ambivalentes Gefühl
dafür. Weniger verurteilt, weil du wusstest, wo er es eventuell kommt, meinst du?
Ja, ich habe das damals schon verurteilt, weil das auch einfach, du bist auch mit 17 komplett in so alle in so einer Dynamik drin. Und trotzdem habe ich jahrelang später dann jetzt, als ich das auch nochmal, das ist mir schon natürlich wieder hochgekommen, diese Erinnerung. Aber es ist eine Erinnerung, die mich doch sehr geprägt hat, weil es geht, du kannst diese Geschichte, du kannst sie natürlich dafür verurteilen. Ich finde das auch schlimm. Ich hoffe, dass es diesem Menschen gut geht. Ich hoffe, dass er es hier nicht hört.
Du hast gar keinen Kontakt mehr. Du weißt auch gar nicht, was er jetzt macht.
Ich weiß gar nichts mehr. Ich glaube, er hat sein Abitur noch gemacht an der Schule. Ich bin ja nach der 12. da abgegangen, und er hat sein Abi, glaube ich, gemacht. Wir haben nie wieder Kontakt gehabt. Er war wirklich geächtet. Ich weiß aber auch nicht, ob er an der Schule geblieben ist. So richtig weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, dass von da an jeder, der ihn gesehen hat, nur damit identifiziert hat. An der ganzen Schule. Und das war eine soziale Schule, das war auch eine stark, also so, das war schon alles so einerseits richtig. Und trotzdem, wenn ich heute dran zurückdenke, denke ich immer dran, wie der in seinem Zimmer saß und dieser alkoholisierte, dieses alkoholisierte dicke Schwein reinkam und dem ohne Vorwand vor meinem Augen, vom fremden Kind. Ich war ein fremder Junge, der hat mich zweimal da gesehen. Ich war ein kleiner Junge, 16 Jahre alt, und der haut seinem eigenen Sohn oder seinem Stiefsohn so eine Backpfeife. Das hat so gescheppert. Ich habe mich auch nie getraut, als ich bei dem war, auf Toilette zu gehen. Ich bin immer nur von Ding da reingegangen. Und diese Geschichte ist jetzt gar nicht bewertend oder sonst was, aber ich glaube, dass es so viele Sachen gibt, was sowas angeht, dass du das nicht so schnell bewerten kannst. Und diese Geschichte ist so wahnsinnig in meinem Kopf eingeprägt, und es ist natürlich immer wichtig, ich habe von diesem Pferdeflüsterer Monty Roberts mal das Buch gelesen, der wurde von seinem Vater so geschlagen und so, dass der sich den Pferden zugewandt hat, mit Menschen, die es nicht zu tun haben wollte, wahnsinnig charismatischer Typ und so, und daraus das geholt hat. Und das ist auch gar keine Geschichte, ich habe nur irgendwie diese Geschichte seit Tagen im Kopf und wollte sie heute loswerden. Ja, und ich weiß selber, was man dazu nicht sagt, das ist ja jetzt keine Quintessenz draus.
Nee, aber ich finde, das ist eine total spannende Geschichte. Also vor allen Dingen mal die Frage, die du gerade so gestellt hast, ob das dann eigentlich ein Automatismus ist, dass du, wenn du geschlagen wurdest als Kind, das dann auch weitergibst. Es gibt ja auch Geschichten, ohne da jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen, aber wenn du aus so einer Familie kommst, wo Gewalt einfach Alltag ist oder auch Alkohol ein Alltag ist, dann gibt's natürlich auch die komplett gegenteilige Reaktion. Also, dass sich da wirklich Kinder die Stärke aufbringen, sich dann da zu befreien. Ne?
Und die starken Kinder, ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt bestimmt aber auch genug, die darunter zerbrechen und das irgendwann weitergeben. Und das ist halt die Sache.
Und wo sich das
nicht Wie weit kann man den, ich will auch gar keine Bewertung über ihn jetzt hier auch erhalten, aber mit diesem Hintergrundwissen, was nur ich hatte an dieser Schule, ist das irgendwie wahnsinnig.
I know. Ich weiß, was du meinst.
Es gibt so eine Geschichte, die hat jetzt kein positives Ende und die lässt so viel offen und die stellt so viel Fragen. Aber das ist so ein Ausschnitt aus meiner Jugend und meiner Kindheit, die ich nie vergessen werde.
Ja, und ich muss gerade daran denken, wie ich als Schöffe da öfter mal bei solchen Missbrauchsprozessen saß, wo es dann immer, wenn es um die Biografie des mutmaßlichen Täters ging, dann auch in, ich würde sagen, 90% der Fälle, also immer wieder auch Missbrauch gegen den Täter, der jetzt vor Gericht als Angeklagter war, gegeben hat. Also dieser über Generationen fortlaufende Missbrauch, nicht nur mit Gewalt, sondern auch mit sexueller Gewalt, das ist eine Sache, die wirklich total zusammenhängt. Und das ist immer ganz erschütternd. Und ich dieses Gefühl, diese Ambivalenz einem Täter gegenüber, das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil dann hast du wirklich da so ein Schwein, also würde ich die Bildzeitung sagen, du kriegst erstmal die Tat geschildert, die Anklage der Staatsanwaltschaft, dann hörst du aber auf einmal die Biografie des Täters und dann denkst du so, ach du Scheiße, dieser Typ hat einfach auch 40 Jahre lang gelitten und hat das Gleiche, was er seinem Opfer angetan hat, mutmaßlich, selber als Kind erfahren, in vielleicht viel schlimmerer Form, weil die Zeit nochmal eine ganz andere war. Und dann siehst du da auf einmal wirklich zwei gebrochene, fertige Menschen, die das eine, das Opfer, das wirklich unschuldig da reingeraten ist, und das andere, der Täter, der aber auch gleichzeitig Opfer ist. Und diese Mischwelt von Gefühlen und dieses eben nicht schwarz und weiß, und da knallt man jetzt eine Überschrift drauf und dann ist das einer, hängt ihn oder sowas, das ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Er hat auf alle Fälle wahnsinnig dran gelitten, dass dieses Mädchen ihn verlassen hat oder gar keine andere Wahl hatte, als ihn sich zu verlassen. Das war damals einfach auch Gesprächsthema, weil ich glaube, dass dieser Gewaltakt auch in der Schule stattgefunden hat.
Ja, und ich glaube, dann kann es natürlich total schnell sein, dass du in so ein Enttäuschungsperpetuum mobile oder in so eine Teufelsspirale reingerätst und dass aus dieser einen empfundenen Niederlage, weil du einmal zugeschlagen hast, dann weiterer Frust wächst und dann einfach nicht aufhört und irgendwann endet er wie sein Stiefvater da auch im Unterhemd und schlägt da die Freunde seiner Kinder. Also es ist wirklich, es ist wahnsinnig unangenehm. Ey, wollen wir ganz,
ich weiß, ich wollte auch gar nicht runterziehen, gerne mal einen Spagat macht zwischen ernsten Themen.
Aber wo wir gerade dabei sind, ich muss eine Sache ansprechen, weil das tatsächlich eine Sache ist, die in dieser Woche auch Thema war. Es geht um den Fall Metzelder. Das ist eine Geschichte, die ist jetzt seit zwei...
Oh, jetzt geht's noch...
Vollkommen richtig. Aber wo wir das jetzt mal zumindest diese Sachen mal so in der Ambivalenz besprochen haben. Ich finde dieses Thema unglaublich unappetitlich. Und es gibt wenige Sachen, die ich nicht aushalte. Ich kann zum Beispiel nicht gut Gewaltvideos gucken. Und sobald es um solche Sachen geht, habe ich auch keinen Bock, mich großartig damit innerlich zu befassen. Ich habe das mitbekommen, wie das alles angefangen hat, und habe auch mitbekommen, dass dieser bekannte Fußballspieler, der jetzt diese Woche vor Gericht stand und auch verurteilt wurde, zu 10 Monaten auf Bewährung. Wenn ich das richtig sehe, ich muss gleich mal noch nachschauen. Ich will mich da jetzt nicht, leg mich da jetzt mal nicht fest, aber er wurde verurteilt.
Doch, 10 Monate auf Bewährung.
10 Monate auf Bewährung ist richtig, habe ich richtig in Erinnerung. Und das war so diese Woche, ich habe wahnsinnig viele Kommentare gelesen, weil ich das auch erstmal spannend fand, wie der ja wirklich fast 1,5 Jahre lang versucht hat zu verhindern, dass darüber berichtet wird, und dann am Ende vor Gericht in dieser Woche dann sehr emotional gestanden hat. Das ist schrecklich, aber es ist irgendwie auch ein Vorteil einer zivilisierten Gesellschaft, dass man damit versucht, möglichst sachlich umzugehen, auch wenn einem das schwerfällt. Und auch wenn das ein bekannter Mann ist, wo es nochmal umso schlimmer ist, dass der so eine Scheiße baut und sowas Widerliches macht. Also das
ich kenne
so
mich auch mit dem Thema, was ich dazu und auch noch sagen kann, was ich glaube, was man so liest darüber, und wenn irgendwelche Psychologen was sagen, was gesellschaftlich natürlich dazu kommt, ist, dass du komplett geächtet bist und dass es gesellschaftlich vielleicht irgendwann, wenn wir uns möglich ist, dass Menschen, die so eine Neigung in sich haben oder sowas in sich tragen, an Ärzte wenden, an Psychologen, weil es sowas ist wie eine Krankheit. Es ist etwas, wenn du dich reflektierst, merkst, das willst du ja nicht haben, weil es ist einfach nun mal wirklich, wie kann ich das ausdrücken jetzt? Aber wenn die Menschen, die das haben in sich, anstatt, einfach sich wenden, wenn das vielleicht mehr besprochen wird oder man auch irgendwo Anlaufplätze für Leute gibt, die so pädophile Neigungen haben, dann würde man vielleicht auch viel dagegen kämpfen können. Und zwar auf eine Art und Weise, und die den Menschen hilft, wirklich.
Ja, und dass du keine Opfer produzierst, das ist ja das Furchtbare daran,
dass du keine Kinderseelen schädigst, dass du überhaupt nicht in diese Möglichkeit kommst, indem du selber vielleicht, ich weiß es nicht, und ich weiß, dass es ein düsteres Thema ist.
Diese Woche das Thema, es war wirklich überall, und ich wollte es, weil es wirklich gerade darum ging.
Ich habe ja auch eine gute Vorlage mit meiner Story. Das wollte ich jetzt gar nicht. Komm, wir werden nochmal versuchen, euch gleich nochmal ein bisschen
hochzuziehen. Ja, ich weiß, aber weißt du, das ist dieses Schöffending, ich habe das ja öfter schon mal in der Sendung erzählt, aber es ist wirklich, die Verkürzung von Sachverhalten und von Dingen, die so passieren in Medien. Und ich bin da jetzt mal bei aller, also jetzt mal wirklich selbstkritisch, ich bin nun wahrlich nicht unschuldig daran, dass Dinge verkürzt werden und zugespitzt Nein. werden und so. Das machen wir aber, ja auch in der ja. Sendung. Aber wenn es wirklich um die wirkliche Welt geht, ist es in den seltensten Fällen möglich, überhaupt zuzuspitzen und überhaupt wird es der Sache nicht gerecht und gerade bei solchen Sachen.
Richtig, und Alter. Das ist nun mal so, und ich glaube, das ist auch die Geschichte, warum die mit Marcel erzählt hat. Es ist nun mal alles verwerflich und falsch, was er gemacht hat, seine Freundin zu schlagen, aber wenn man auch noch, es gibt halt verschiedene Aspekte und verschiedene noch, es gibt immer noch einen weiteren Teil zu einer großen Geschichte.
So mal. Und es gibt auch noch, und das kann man auch mal, das kann ich jetzt mal zugespitzt sagen wiederum, weil das wird selten so zugespitzt, es gibt Richter, die sind richtige Arschlöcher und die wissen das auch. Und das sind richtige, die haben einfach Spaß am Menschen quälen. Es gibt ganz viele, ganz tolle Richter, aber es gibt wie überall Arschlöcher. Und wie komme ich da jetzt drauf? Möchte ich nicht drüber reden. Aber ich habe schon einiges.
Es gibt auch Arschlöcher in allen Bereichen, damit müsst ihr
außer rechnen. Außer in der Welt des Podcasts, da gibt's nicht nur ein paar Arschlöcher, da sind die meisten Arschlöcher. Da gibt's.
Genau. Noch ein kommen wir zu den oberflächlichen Sidefacts. Der Sommer ist wieder da. Hey! Wenn ihr einen großen Garten habt, hört euch auf, diese scheiß Trampolins da reinzustellen. Die sehen beschissen aus. In jedem zweiten Garten so ein riesiges Trampolin. Ich meine, wer will denn da noch? Da kannst du ja gar nicht mehr in Ruhe grillen.
Divorce-Trampolin. Habe ich das nicht schon mal erzählt? Divorce-Trampolin? Wenn Vati und Mutti sich streiten und die Kinder mal ein bisschen im Garten springen müssen, weil Mama und Papa die Geschichten, die Scheidung klären müssen, dann geht's aufs Divorce-Trampolin. Wenn ihr eine junge Familie seht in eurer Nachbarschaft, die erst noch glücklich scheinen, dann wird ein zweites Auto angeschafft. Da denkt man schon, warum kaufen sie ein zweites Auto? Die können auch zusammenfahren. Die haben doch jetzt keine weiten Jobs auseinander. Warum haben wir überhaupt zwei Autos? Und wenn dann ein Trampolin bei Amazon bestellt wird zurzeit, auch das ja, allein der wie demütigend der Anlieferungsakt in so 70 riesigen Paketen und die Spedition zu. Piep, piep, piep. Ach, guck mal, ja, die Meyers kriegen ein Trampolin. Und dann wird das siebte Trampolin in der Straße aufgestellt. Es reicht auch pro Straße übrigens ein Trampolin.
Ja, man kann, wenn man sich mal mit den Nachbarn verstehen würde, mal morgens mal grüßen würde, könnte man mittags auch mal mit den Kindern aufs Trampolin.
Genau.
Ja, ist doch so.
Ein Trampolin reicht auch für mehrere Familien. Das muss nicht jede Familie ein eigenes Trampolin besitzen. Wie der Vater mit dem Q7 oder die, muss auch nicht jede Familie einen eigenen Q7 besitzen. Ey, da habe ich übrigens im Zuge meines politischen Engagements um meine Zweitheimat Köln oder was heißt fast Heimat, Zweitheimat Köln fahrradfreundlicher zu machen, bin ich in diese Fahrradbubble abgerutscht und es tut mir wirklich mal leid und ich muss das an dieser Stelle mal sagen, ich habe so oft zum Beispiel mich die Fahrradbubble belächelt und habe gesagt, was sind denn das für Kleingeister, warum wollen die denn, dass Autos Strafzettel verteilt werden, aber wenn du es einmal siehst, wie wenig Menschen eigentlich Autos besitzen und wie viel Raum in der Stadt diesen Menschen geschenkt wird, nur weil die sich für 30 fucking 1000 Euro irgendwann mal einen Golf gekauft haben und der steht einfach 80% der Zeit rum, das ist wirklich nicht, und wenn du es einmal siehst, dann kriegst du es nie wieder weg. Wenn du siehst, wie Fahrradfahrer und Fußgänger an die Seiten gedrängt werden, wie die Stadt einfach gemacht ist für Blechkisten aus den 50er Jahren, das ist wirklich eine Sache, wo ich mich mal im Nachhinein mal entschuldigen muss bei allen Fahrradbubble-Besitzern, Teilnehmern, über die ich mich lustig gemacht habe und über alle Leute, und da bin ich wirklich, ich meine mich vielleicht unbeliebt.
Fahrradfahren ist so geil. Nee, ehrlich, nicht Fahrradfahren. Macht Kreuzberg Fahrrad fertig,
es
also autofrei.
Es gibt in Berlin, könnt ihr mal googeln, den Namen sage ich jetzt nicht, es gibt in Berlin einen Fahrradaktivisten. Weißt du, was dessen Hauptjob ist? Der läuft durch die Stadt und schreibt Autofahrer auf, ruft die Polizei und lässt die Sachen wegschleppen, die da Leute wie falsch stehen. Und es ist, ich weiß, wie mega uncool das ist. Und
hätte das nicht geklappt mit der Podcast-Karriere, das wärst du ja. Ja, und aber
das hätte mir nicht gereicht, ich hätte noch ein Blaulicht dafür gebraucht. Das hat das Ordnungsamt ja leider nicht.
Martins Horn auf dem Kopf.
Ich bin übrigens heute wieder in Richtung Blaulicht gefahren, weil ich einen Unfall gesehen habe am Studio. Bin ich einfach hingefahren und habe einfach einen Umweg genommen und bin Richtung Pulheim statt auswärts gefahren, aber andersrum. Um mir den Unfall anzugucken, war mir nichts Spektakuläres, war nur auf Unfall. Aber mit zwei
Streifen. Sie hören Blaulicht, den Polizeipodcast mit Jan Böhmermann.
Meine schönsten Unfälle, die spektakulärsten Blaulichtszenen.
Die frechsten Falschparker.
Aus meiner Erinnerung. Nee, aber es gibt in Berlin wirklich mittlerweile Leute, die das auch im Internet in einschlägigen Foren bei 8chan oder so empfehlen, wie man eine Stadt darauf aufmerksam macht, dass sie vielleicht ein bisschen zu autofreundlich ist, indem man einfach Strafzettel, Vorgänge produziert, Vorgänge und gerne genommen ist als Grund, als Abschleppgrund oder als Strafzettelgrund, sie parken in eine Kurve hinein. Man muss nämlich ab dem Scheitelpunkt einer Kurve 4 Meter in jede Richtung Abstand halten. Wenn du eine Kurve zuparkst, sofort eigentlich bei 1 Meter schon, zack, Strafzettel, 15 Euro. Und es gibt in Berlin einen Aktivisten, der das wirklich seit vielen Jahren macht und auch Kurse gibt in anderen Städten, wie man das richtig macht, weil die Bullen haben natürlich auch keinen Bock. Wenn zum 10. Mal irgendwie der Olli Schulz anruft und sagt, schleppt die Autos ab, dann sagen die Bullen halt auch, ey Olli, ganz ehrlich, mach mal einen Podcast lieber oder ein neues Album.
Ja,
was denn?
Ich habe schlechte Nachrichten, das ist kein Witz. Ich wollte eigentlich nicht erzählen, weil ich weiß, es gibt so viele Häme und Spott von unseren Hörern, aber Deutschland verliert vielleicht bald einen seiner besten Autofahrer. Ne? Ich habe einen Punkt noch, dann ist er weg. Ich habe gerade so einen Brief gekriegt.
Ich gebe dir einen von meinen Punkten. Ich hab nur 3, glaube ich. Du kannst einen von
meinen. Aber wieso gibst du mir einen, dann ist er ja weg.
Nee, ich kann dir was
von einem Punkt und er ist weg. Und ich habe schon vor 4 Jahren, habe ich schon meine Punkteabbause gemacht. Und das ist so ungerecht, weil du weißt, dass ich so gut Auto fahre.
Du bist ein super Autofahrer,
Olli. Ich würde sagen, einer von Europas besten Autofahrern. Aber das Problem ist einfach.
Guck mal ganz kurz in meine Augen, wenn ich dir das sage. Du bist ein super Autofahrer, oder?
Merkst du, wie... Ey, du bist so oft... Ich bin noch nie mit dir gefahren. Du bist immer mit mir gefahren. Wirklich, wir sind sogar schon mit Matthias Brandt gefahren, mit dem Cabrio. So oft, wie Stimmt. ich dich gefahren habe.
Auch einer der bizarreren Momente meines Lebens.
Mit Gunter Gabriel getroffen haben. Ich habe das Video noch. Irgendwo haben wir noch so ein Video davon.
War das, wo wir mit Matthias Brandt im Cabrio waren, wo neben uns dann Gunter Gabriel war?
Ja.
Aber auf der Hinfahrt zu Matthias Brandt haben wir dann Gunter Gabriel...
Im Kaiserdamm, ja. Das war noch. Echt? Und Matthias Brandt wollte erst gar nicht einsteigen, weil er dachte, wir sind so Neureiche, die ihn jetzt extra mit dem Cabrio abholen. Dabei habe ich den durch Zufall von der Autovermietung bekommen. Und Matthias Brandt dachte, glaube ich, den haben wir für ihn geholt, weil wir jetzt angeben wollen oder so. Matthias Brandt hat übrigens ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Blackbird. Das lese ich gerade. Das ist richtig toll. Denn da? Das ist sein zweites Buch. Ich fange gerade an, das ist eine Jugendgeschichte, glaube ich, auch wieder. Und ich habe es hier liegen und die ersten Seiten beginnen sehr vielversprechend.
Eine Jugendgeschichte über seine Jugend?
Er vermischt das immer so. Er ist jemand, der das nicht so ganz, das erste Buch von ihm, Raumpatrouille, das war relativ autobiografisch, würde ich mal sagen.
Mhm. Ja, das muss, glaube ich, ein unglaubliches Leben sein, als Sohn eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin mehrere Jahre seines Lebens so im Fokus zu stehen. Und als Sohn von Willy Brandt war das ja wirklich zu einer Zeit, wo es zwar Massenmedien gab und auch eine Inszenierung gab, aber nicht so extrem wie heute. Wann war denn der letzte?
Ich glaube, es ist ein Buch, also es geht um zwei Freunde, glaube ich, und zwei Jungs, die beide auch 15 und 16 sind, genau also in dem Alter, wie auch meine Geschichte, die ich vorher erzählt habe, und es ist, glaube ich, eine Freundschaftsgeschichte, und die fängt ganz, ganz schön, also die ersten Seiten, die ich jetzt gelesen habe, ich freue mich schon darauf, heute auch noch ein bisschen weiterzulesen, waren sehr, sehr schön. Es ist gerade relativ neu noch, das Buch. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich dachte, ich kriege ein Presse-Exemplar.
Leider nicht.
Ich würde mal sagen, ich mache hier mal, also du drückst mal auf was raus.
Ich drück mal drauf, ja, Olli. Das war die Sendung für heute. Hatte einige schwere Momente, diese Sendung.
Aber
heute.
Auch ein paar, vielleicht hoffentlich auch ein paar leichte, weil es ist gar nicht das Ziel unserer Sendung, euch das Leben schwer zu machen, oder?
Das macht ja das Leben da draußen schon von ganz alleine. Es ist noch ein bisschen Ausgangssperre. In Köln habe ich jetzt heute gelesen, bis 17. Mai. Ich habe jetzt noch eine Sendung nächste Woche und dann bin ich wieder weg aus der Stadt. Dann werde ich dieses Jahr wieder in Berlin verbringen. Und ich weiß
ganz
aber gar nicht,
ob freut sich schon, wenn du wieder Hacky Sack spielst im Mauerpark.
Slacklines. Ja, und dann weiß ich, aber wie ist denn das eigentlich, wenn ich Ausgangssperre habe in Köln? Die ist noch bis zum 17. Mai verlängert. Komme ich dann überhaupt nach Berlin oder muss ich warten, bis die Ausgangssperre vorbei ist?
Fährst einfach mit dem Tesla. Der hat ja so ein Radar, dass er unter dem Radar fährt, oder? Gibt's ja nicht so eine Funktion?
Ey, Elon Musk ist so ein Genie. Der erfindet Dinge, die es eigentlich schon längst gibt. Also Tunnel zum Beispiel hat er jetzt erfunden und verkauft die, aber nur für Reiche.
Flammenwerfer auch.
Aber nur für Reiche halt. Für reiche Gelangweilte. Ich glaube.
Wenn ich den treffe im Grill Royale, dann wenn er erstmal hier, dann werde ich dem erstmal die Ohren langziehen.
Warum? Was denn mit Grünheide macht, meinst du?
Ja. Ich wollte noch einen Buchtipp ganz schön losgeben. Ha? Habe ich gerade gelesen, Rob Halford, ich bekenne das Buch des Judas Priest-Sängers. Eine wahnsinnig tolle Geschichte. Einer der wenigen Metal-Sänger, der in den 80er Jahren als homosexueller Sänger unterwegs sein musste, während die ganzen Leute da in dieser Glamrock-Welt gelebt haben. Tolle Geschichten hat er zu erzählen. Es geht auch um ganz viele andere Sachen. Nicht nur darum, der hat schon lange Coming-out gemacht, charismatischer Typ gewesen. Ich packe noch Judas Priest mit Breaking the Law, einem echten Metal-Klassiker, auf die Fidi und Bumsi.
Ach komm, und wo wir gerade bei Buchtipps sind, ich möchte auch noch zwei Buchtipps ganz schnell loswerden. Eins davon habe ich, ich verrate aber nicht, welches ich schon gelesen habe und welches nicht. Das eine Buch ist von einer Kollegin vom ZDF, die das ist ein Sachbuch, das heißt Die Shitstorm-Republik von Nicole Diekmann. Das ist ein sehr interessantes, sehr spannendes Buch. Und das zweite Buch ist ein Buch meiner lieben Kollegin Sophie Passmann. Dieses Buch heißt... Jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt habe ich schon verraten, welches ich noch nicht komplett
gelesen habe. Weiße Männer Teil 2.
Nein, sind komplett gelesen. Jetzt habe ich schon verraten, welches Buch ich noch nicht gelesen habe. Ich habe es aber vorliegen und werde es mir demnächst reinpfeifen. Weiße Männer Teil
2, Sie sind zurück.
Nee, das ist... diese Debatte verlierst du gegen Sophie Passmann, weil die ist da, hat das, ist da drüber...
Ich habe überhaupt gar keine Debatte.
Ich habe auch keine
Debatte. Ich weiß nur nicht, wer das Buch heißt. Das war nur ein Vorschlag. Ich weiß nicht, wie das Buch
komplett
heißt.
Gänsehaut von Sophie Passmann. Und ich, was ich mir wünschen würde, dass ich jetzt nochmal eine Nachricht an Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Ich habe das Gefühl, dass dieser Auftritt von Jan-Josef Liefers letzte Woche, dass Giovanni Di Lorenzo ein bisschen zu viel Energie aus 3 nach 9 mitgenommen hat und deswegen diesem ganzen Komplex nochmal die Titelseite der letzten Zeit spendiert hat. Mit diesem unsagbar der Einspruch der Künstler und dann da Thea Dorn, Daniel Kielmann und Juli C. vorne drauf. Mal ganz kurz ein Gruß an die Zeitredaktion. So geil ist die Liefers-Story nicht. Ich weiß, das klickt und das verkauft gut und sowas, aber ist eigentlich komplett überflüssig. Hätte man auch was Geiles machen können zum Thema Wissenschaft zum Beispiel oder zum Thema I don't know, aber man muss nicht die Geschichte weiterdrehen, wenn sie schon längst umgefallen ist. Finde ich, meine Meinung, Meinungsfreiheit ist kein Cancel und sowas. Ich bin weiterhin Zeitabonnent, total gerne. Aber war, fand ich too much. Er sagt ganz ehrlich, fand ich too much.
Ist too much.
Fand ich too much.
Komplett Gänsehals. Wir grüßen euch. Nächste Woche sind wir wieder da. Wir können wieder Polonaise
und ja, wenn wir nicht gecancelt werden bis dann. Es kann sein, dass das Establishment uns dann cancelt. Das ist jederzeit möglich. Weil, warum eigentlich? Warum wurden wir schon mal gecancelt?
Naja.
Zu irrelevant.
Kommt noch.
Irrelevant. Wir wurden nie gecancelt. Noch nie gecancelt. Das kann jederzeit passieren.
Ich wurde aber schon oft gekitzelt.
Wo bist du denn?
Kitzelkalscher.
Kitzelkalscher Candela. Wo bist du denn am kitzeligsten, Olli? Sag mal.
Wenn ich das nächste Mal sehe, das musst du rausfinden, Jan Böhmermann. Das musst du rausfinden, wenn wir wieder zusammen sind.
Weil, lass mich mal raten.
Ich muss jetzt duschen. Macht's gut, Leute. Habt eine schöne Woche.
Moment, ich habe die Musik erst noch mal angemacht von Ulrich Tuku hier.
Ja, aber schon musst du jetzt ausblenden. Du bist doch der Soundtüftler. Komm, hast doch alles bei Bremen 4 gelernt, Jan.
Bremen 4. Rocken, Poppen, Dancen. Das Beste von den 80ern. Nee, nur das Beste aus Rock, Pop und Dance von den 80ern. Bis morgen. Und hier ist Sophie Alice Baxter mit Murder on the Dance Floor.